Ich will mich nicht so stark fremd kontrollieren lassen, wie ich das jahrelang gemacht habe. Ich habe immer gefunden, ja, ist jetzt halt einfach so, es braucht mich halt gerade. Es ist auch bis zu einem gewissen Mass ein bisschen eine Selbstüberschätzung, wenn man meint, man könne keine Grenzen setzen. Am Ende musst du einfach das Vertrauen haben, die Welt dreht sich weiter, auch wenn ich mich jetzt schnell meine 3 Minuten auf die Dachterrasse zurückziehe. Als ich aus dem Mutterschaftsurlaub zurückgekommen bin, hat es ein riesen Theater gegeben, weil ich wieder sehr hochprozentig, ich glaube 100% zurückgegangen bin, arbeiten. Und da hat es also quasi den Rabenmutter-Vorwurf oder auch einmal eine Frau, die mir wirklich das Gesicht in die Frage gestellt hat, warum hast du ein Kind gemacht?
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren, und versuchen herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge Steffi Buchli. Sie gehört zu den prägendsten Medienpersönlichkeiten der Schweiz, ist bekannt worden als Sportjournalistin und Moderatorin beim Schweizer Fernsehen. Später hat sie den Sportsender MySports aufgebaut und hat eine Führungsrolle bei Blick und Rinie gehabt. Zuerst war sie Sportchefin und nachher Chief Content Officer. Und heute arbeitet sie in Berlin bei Bild. Und gestaltet dort den Newsroom der Zukunft mit, wie man so schön sagt. Also, Steffi Buchli ist eine, die immer wieder Neues wagt, die teilweise auch sichere Positionen verlässt und immer mal wieder eine neue Herausforderung sucht. Und gleichzeitig auch sehr spannend, weil sie die Vereinbarkeit zwischen Beruf, Karriere und eben auch Familie lebt und das auch immer wieder zum Thema macht. Zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe ich das vor 10 Jahren, wo sie nach 4 Monaten gesetzlichem Mutterschaftsurlaub wieder arbeiten ist und das einen riesen Kritikhagel gegeben hat. Sie hat dann später mal in einem Interview erzählt, jede Schlagzeile über ihre Frisur sei ein gutes Training gewesen, für all das, was dort passiert ist. Über das haben wir geredet, aber vorher natürlich auch über ihre Arbeit, wie sich die Medien und das Mediensystem am Verändern ist und wie sie das mitgestaltet und was sie für Alltagshacks hat, um fit zu bleiben, um resilient zu bleiben in dieser Welt, die so schnelllebig ist und sich so vieles verändert. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei dem Gespräch mit Steffi Buchli. Hast du heute schon eine Übung gemacht? Ich habe gehört, du machst jeden Morgen 15 Minuten Morgenroutine.
Ja, habe ich gemacht.
Was hast du gemacht?
Das ist so inspiriert von Instagram natürlich. Instagram ist ein sehr guter Personal Trainer auch. Du nicht 3 Minuten hüpfen, also wie Springseilen, einfach ohne Seil, weil sonst komme ich nicht so weit. 3 Minuten hüpfen, nachher es sind eigentlich wirklich 15 Minuten so körperliche Übungen, die eigentlich so ein bisschen den Kreislauf in Gang setzen. Und man fühlt sich dann nicht mehr, wie wenn man gerade aufgestanden wäre, sondern wie wenn man schon so 5-6 Stunden im Betrieb wäre. Und das ist gut, weil ich nach wie vor ein Mensch bin, der nicht so gut auf die Tour kommt am Morgen.
Es ist ja dann, also wie beides. Einerseits kommst du auf die Tour und andererseits ist es ja einfach Sport.
Ja, das ist ja so ein Doppelding. Und das ist bei mir auch immer so die Zeit von der eineinhalbstündige Trainingseinheiten, nachher noch ein bisschen Schnäderle, noch ein Käferchen, die ist irgendwie im Moment gerade vorbei. Das heisst, es braucht Effizienz. Und dann ist die 15 Minuten sind dann schon mal etwas wert für mich, um so ein bisschen Bewegung einsammeln über den ganzen Tag.
Ja, und dann unter dem Tag machst du auch noch ein paar irgendwie?
Gibt's dort also? Habe ich mehr so Mikropausen angefangen zu machen. Ich bin völlig ein atemloser Mensch. Also,
ich es gerade, wenn du sagst, ich muss gerade durchschnaufen.
Schnauf mal durch. Nein, es ist ja dann so, wenn man so, ich tue meine Agenda sehr eng takten, dann hat es dort wenig Luft und dann mache ich irgendwie schnell eine Esspause, aber da tue ich dann schon am nächsten Termin wieder um und denke so ungesunde Sachen. Und dort habe ich einfach eingebaut, 2 Minuten einfach hersitzen oder herstehen oder zum Beispiel schnell auf die Dachterrasse raufgehen im Büro, schnaufen und wieder runterkommen. Die Zeit mir nehmen. Das ist im Moment so ein bisschen das Mikroding den Tag durch.
Und das machst du konsequent?
Ja, natürlich zu wenig konsequent, aber im Vergleich zu vorne 0-mal mache ich es jetzt so 2-mal pro Tag.
Also ich meine nur schon, dass du bewusst auf die Dachterrasse gehst und bewusst einen Schnauf machst, ja, auch wenn es nur ein Schnauf ist.
Genau.
Ich finde nur schon, das ist extrem viel wert.
Ja. Und was ich auch versuche zu machen, nicht überall das Telefon mitnehmen. Musst dich mal darauf achten, wenn du irgendwie gehst in die Kantine etwas holen. Wieso bitte musst du dann das Telefon mitnehmen?
Will ich zahlen mit dem Telefon?
Ja gut, das ist dann dumm, genau. Ja, aber dann nimmst du wenigstens in den Sack und schau nicht drauf, oder? Dass wir eigentlich jede Sekunde, die wir haben, im Lift stehen oder so, tust du immer grad, oder an einer Haltestelle stehen, nimmst immer grad das Telefon und schaust, ob dich gerade jemand braucht. Und dort das Telefon liegen lassen Und auch schnell ein paar Minuten dir gönnen ohne, das ist auch noch witzig. Auch das muss man sich mega antrainieren, weil wenn man so wichtig ist, meint man das selbst auf dem Weg in die Kantine einem jemanden suchen.
Ja, und es bringt das auch nichts. Man ist irgendwie nonstop in dieser Berieselung.
Total. Ja. Was ich noch nicht geschafft habe, sind so, das habe ich mal gelesen von einer, so Mail-Öffnungszeiten, also dass sie quasi nur zweimal im Tag ihre Mails oder alle Inboxen eigentlich checkt. Dann geht sie wirklich so, weil sie sagt, früher ist ja die Post auch nicht jede Minute gekommen, sondern absolut, der Postler ist ein bis zweimal am Tag gekommen.
Voll.
Und das als Gewöhnung, was eben auch noch cool ist, dann schreibst du nicht die Ping-Pong, der eine schreibt wieder zurück und dann kommt wieder ein Einzieler und wieder ein Einzieler, das ist ja nimmt kein Sand.
Das wirklich, ja, genau.
Das habe ich aber noch nicht ganz geschafft.
Schaffen ihr mit Teams? Schaffen ihr mit so? Teams, ja, mit Teams. Und
wo dann der Chat und das E-Mail
ja,
quasi.
Alles und der, ja, genau. Ja. Also musst du eigentlich, also ja. Wir sind ja mittlerweile auf so vielen Kommunikationskanälen unterwegs. Ja.
Und der Irrsinn ist, wenn du weißt, der hat mir doch das geschickt und du tust alle und dann tut man manchmal noch WhatsApp und manchmal noch dort und dann findest du die Inbox nicht mehr, wo das passiert ist. Und das finde ich wirklich zeigt so, wie irr wir unterwegs sind.
Es gibt eine Studie, und ich weiss jetzt aber die Zahl nicht mehr, wie lange wir Sachen suchen.
Ach komm, hör auf.
Und das ist also wirklich...
Hättest du auch Spitzenwert im Sachen suchen?
Ja, mega. Ja, ich also ich glaube aber wir alle. Wir so eben genau nur schon, dass du nicht weißt, welchem Kommunikationskanal und so. Und es gibt ja keine Verkehrsregeln.
Ja, genau. Aber die sollte man eigentlich setzen. Das ist auch noch etwas, wo ich mit Leuten, die ich eng zusammenarbeite, tue ich das dann manchmal klarstellen. Am sichersten erreichst du mich über das, als zweites das, als drittes das, dass die so ein bisschen wissen, was so die Erreichbarkeitschance ist. Die schlimmste finde ich anrufen. Ich habe gar nicht gerne, wenn mein Telefon schallt.
Gell, du telefonierst nicht gerne.
Ich finde es schrecklich.
Ich das warum telefonierst du nicht
gerne? Ich finde es wahnsinnig übergriffig, dass plötzlich das Gerät läutet und dann steht dort den Namen, dann steht dort Dominik Widmer und ich weiss nicht, was der genau von mir will. Und dann finde ich das mega verunsichernd. Wenn du schreibst, hallo Steffi, kann ich dich in 5 Minuten anrufen? Es geht um X. Dann finde ich das so, ah ja klar. Und dann reden wir in 5 Minuten miteinander. Aber wenn das einfach läutet, das ist für mich wirklich so.
Einfach weil du nicht weißt, um was es geht. Und was machst du? Nimmst du nicht ab?
Ja.
Ja.
Also ich nehme eigentlich nie ab.
Und dann kann man
Mann, das habe ich noch nie noch einmal gesagt. Jetzt sage ich da, oh nein. Und dann habe ich nachher immer so eine Begründung, ah, ich bin gerade, aber ich nehme eigentlich nie ab, wirklich. Aber Leute mir einfach nicht an. Wirklich,
ja,
danke.
Aber kann man auf Combox reden?
Ich habe keine Combox. Man kann mir Voice Messages machen. Die höre ich sehr gerne ab. Ich schicke keine gerne welche zurück.
Voice Messages jetzt gönnt. Das ist ja lustig. Ja. Ich finde, das ist ja ein bisschen Gen Z. Du bist ein bisschen Gen Z.
Im Herz bin ich Gen Z. Das finde ich jetzt schön. Im Herz
du
bin
hast
ich
übrigens
Gen
auch, du hast übrigens auch Kopfhörer mit Kabel. Ja. Und das macht Gen Z auch. Ja. Habe ich gerade letzte wieder gelesen. Ja.
Aber das ist für mich wirklich... Ich habe jedes Mal, wenn ich habe die Kabel höre, mit denen höre ich Podcasts, tue ich Netflixen oder was ich auch immer mache, aber Interaktion immer mit Kabel, weil ich immer finde, ich höre dich nicht so gut und warte mal schnell, ich muss schnell weg. Es ist ein Stress.
Ja, oder man verliert sich ein bisschen weniger mit Kabel wahrscheinlich.
Ja, wobei ich habe jetzt etwa 18 von denen am Kabel, weil ich jedes Mal wieder wichtige Sachen muss erledigen und keine dabei habe. Nein, es ist ein Elend.
Was ist es, Steffi, dass du nicht gerne telefonierst? Was könnte das, also was ist da?
Hey, so küchenpsychologisch, ich bin ein Kontrollfreak. Ich weiss gern, was mich erwartet und was da kommt. Und das kann ich nicht, wenn ich dort einfach einen Namen sehe. Sobald ich kann erahnen kann, wenn du mir heute angerufen hättest, hätte ich easy können abnehmen, weil dann hätte ich gewusst, Dominik hat etwas zu unserer heutigen Podcast-Aufzeichnung. Aber auch auf dem Blut, das macht mich wirklich nervös.
Aber das ist so interessant, du hast ja jahrelange Erfahrung im Spontansein. Also klar ist Setting und Guidelines sind klar gewesen, ja, oder?
Aber es gibt natürlich auch Momente, Live-Momente, dort stelle ich mich vollkommen darauf ein und da kann alles passieren. Und ich glaube, es gibt fast nichts, was mich zum Abstürzen bringt.
Aha.
Aber so in meinem Space, wenn ich einfach nur Steffi bin und nicht in einer Rolle bin, dann ist es glaube ich wirklich anders. Es ist noch lustig, habe ich mir gar nicht überlegt. Ja, ich bin spontan, aber... Ja, so telefonische Überfall macht mich wirklich nervös.
Das Telefonie. Und ich, der Gaudenz Loser, der von Tamedia, hat letztens ein Interview gegeben, der gesagt, er telefoniere überhaupt nicht gerne. Und dann habe ich so gedacht, ja, jetzt ist noch krass, ich glaube, das geht. Wir reden immer über die Jungen, die nicht so gerne telefonieren. Nein,
ich habe schon ein paar Freunde im Geist gefunden, die das ähnlich sehen. Was ich aber natürlich Also, wo ich natürlich dann die Grenzen mache. Ich finde zum Beispiel, schwierige Gespräche muss man eins zu eins führen. Also, was natürlich nicht geht, ist mit einer Sprachnachricht wollen, Problem elaborieren. Das geht definitiv nicht. Also, ich weiss dann schon, wenn das es eine Interaktion braucht. Aber logischerweise auch dann machen wir ab zum Telefonieren. Dann bin ich voll aufmerksam, der andere voll aufmerksam. Und dann berät man das. Also, ich weiss dann schon auch, wenn das es Sinn macht, eins zu eins
ja,
zu reden.
Ja, und ich verstehe auch schon ein bisschen, also, ich könnte mir vorstellen, dass der Überfall Charakter, oder? So anrufen ohne Vorwarnung. Das ist wie früher Leute an der Haustür.
Ja, es ist wirklich, das ist genau das. Es ist früher Leute an der Haustür. Genau, was will ich denn? Und dann so durch den Spion rausschauen und der Spion ist eigentlich die Adresskarte. Ich speichere auch jede Nummer, die mir je anrufen, speichere ich gerade ab, damit ich quasi kann, wenigstens weiss
damit
ich dann.
Damit du wenigstens weißt, wem nicht abnimmst.
Aber das ist der perfekte Vergleich, das ist genau das. Das macht einem doch nervös, wenn der dann so dort steht. Da denkst du, was will ich denn?
Was hast du noch von der Gen Z?
Eine glatte Haut.
Nein, sorry, ich mache jetzt den Vergleich. Nein, aber ich hab irgendwie so in der Vorbereitung so gedacht, du bist ein totaler Profi in Transformation im Moment. Also einerseits machst du Transformation bei einem Medienunternehmen. Du selber hast gerade kürzlich erzählt, dass du auch in einer Zeit jetzt gerade bist, wo du auch selber eine Transformation durchmachst. Magst du erzählen, was alles transformiert gerade?
Also beruflich ist das eigentlich seit Jahren so ein bisschen zu meinem Steckenpferd geworden. Es hat glaube damit zu tun, dass ich sehr gerne mich auf neue Sachen einlasse. Ich habe nicht so gerne Wiederholung, also Gleichförmigkeit langweilt mich eher ein bisschen. Darum ist das geschäftlich für mich ganz ein spannendes Feld und auch logischerweise, ich arbeite sehr gerne mit Menschen und Menschen mit auf die Reise nehmen, motivieren für eine Veränderung. Das mache ich extrem gerne und ich bin sehr happy, dass das mein tagfüllender Job ist. Und privat ist es weniger, es ist überhaupt nicht revolutionär, sondern viel mehr, dass ich so wahrscheinlich im letzten Jahr, ich glaube meine als ich raus bin bei Ringe, das ist jetzt ein gutes Jahr her, und der Garden Leave, wie ich ihn immer genannt habe, dass ich wirklich durch eine Freistellung in der Position, wo ich war, wirst du einfach freigestellt, bist von einem Tag auf den anderen draussen.
Wieso heisst das Garden Leave?
Aber weil man dann Zeit hat zum Gärtnern.
Ah, drum.
Ja. Tatsächlich. Mein Garten ist relativ klein, das heisst, ich bin schnell mal einfach dort gehockt und habe ein bisschen gedacht. Und habe so die letzten Jahre Revue passieren lassen. Meine Tochter ist jetzt 10. Ich bin eigentlich kurz nach ihrer Geburt zu MySports gegangen. Das waren die intensivsten Jahre gewesen, so im Aufbau von etwas Neuem. Nach einer Ringe, nochmal 5 Jahre, mega intensiv. Und ich habe gemerkt, wie ich so eine Art in einem Hamsterrädchen bin und einfach funktionieren, ohne Rücksicht zu nehmen auf mich selber, ohne viel Rücksicht zu nehmen auf die rundum und habe dann wahrscheinlich auch ein bisschen eine Midlife-Crisis, obschon ich ja noch Gen Z bin, ist es schon ein Midlife-Crisis-Gedanke. Was will ich denn noch und will ich das wirklich so? Und das löst dann schon etwas aus. Wenn du dann mal anfängst, Revue passieren lassen, wann habe ich das letzte Mal einfach eine Geschichte gelesen und nicht ein Managementbuch oder ein Paper, das ich mir noch ausgedruckt habe, das ich bis zur übernächsten Sitzung lesen muss. Wenn du einfach merkst, okay, das war einfach gar nichts mehr, was ich mir gegönnt habe. Und das anfängst du in Frage stellen, das gibt dann so ein bisschen unangenehme Unterhaltungen mit dem selber.
Also du hast mit dir selber geredet in dem Moment?
Ich habe es nicht...
Also nein, ich meine es gar nicht blöd.
Nein, ich habe tatsächlich... es ist ein innerer Dialog. So weit bin ich noch nicht, dass ich es laut mache. Aber ich habe tatsächlich mit mir so ein bisschen eine Abwägung gemacht. Was will ich und warum?
Was willst du und warum?
Ich glaube, ich will mehr im Driver's Seat sein, also dass ich mehr kann bestimmen kann, wie ich es will. Ich will mich nicht so stark fremd kontrollieren lassen, wie ich das jahrelang gemacht habe. Ich glaube, das hat auch gestimmt. Das waren Zeiten, die für mich, also ich bin sehr dankbar, dass ich nach SRF in die Verantwortung gehen konnte, Teams leiten konnte. Am Schluss bin ich in der Geschäftsleitung von Ringe Media Schweiz und habe mega, mega Verantwortung gehabt. Ich würde keine Minuten missen von dieser Zeit, aber alles zu seiner Zeit. Jetzt finde ich mehr Selbstbestimmung und klarere Grenzen. Mhm. Und man ja lernen, dass man die kann setzen kann. Weil ich bin natürlich auch so ein Vollgas-Mensch im Grundsatz.
Mhm. Vollgas heisst...
wenn du mich auf ein Projekt loslässt, dann tauche ich dort einfach ab. Ja.
Und du vergisst alles rausgenommen.
Ja. Und das ist zum einen gut, ich bin dann mega fokussiert und mega aufs Ziel ausgerichtet, aber es frisst einem dann manchmal auch auf.
Und das spürt man dann da gar nicht in dem Moment? Das spürt
ich
man
selber?
Erst. Ja, sich selber.
Nein, ich glaube, ich habe das wirklich im Hamsterrad inne. Du hättest mich 2 Wochen, bevor ich raus bin, hättest du mich können fragen, wie geht es dir? Ich habe gesagt, gut, ich habe ein bisschen viel. Aber das gehört ja auch ein bisschen zum guten Ton.
Ich habe ein
bisschen viel. Sagt man ja dann gerne und dann findet man es noch cool. Wirklich
blöd. Hast du es cool gefunden? Oder
ich würde lügen, wenn ich mir nicht noch gefallen hätte in dem ständig im Zeug sein, auch eben quasi die Verantwortung, das Label zu haben. Das gefällt einem schon noch, wenn du so geartet bist wie ich. Ja,
das kann man vorstellen. Ich persönlich merke immer, wenn ich das muss sagen, denke ich immer, das stimmt irgendetwas nicht ganz.
Ja, aber du bist in dem Fall reflektierter als ich. Ich habe wirklich das lange einfach nicht in Frage gestellt. Ich habe immer gefunden, ja, ist jetzt halt einfach so, es braucht mich halt gerade. Es ist auch bis zu einem gewissen Mass ein bisschen eine Selbstüberschätzung, wenn man meint, man könne keine Grenzen setzen.
Hm.
Also, weil am Ende musst du einfach das Vertrauen haben, die Welt dreht sich weiter, auch wenn ich mich jetzt schnell meine 3 Minuten auf die Dachterrasse zurückziehe. Und es ist lächerlich, dass man muss in meinem Fall irgendwie 47 werden, um das zu merken. Aber es hat natürlich auch mit so einer Strebsamkeit oder mit einem Ehrgeiz eigentlich zu tun, wo mich natürlich auch begleitet.
Hat es dann auch zu tun mit, es ist noch nicht genug gut?
Ja, also es ist nie genug gut, ja. Mhm. Schon ein bisschen so, ja.
Mhm. Mhm. Hast du auch aufgehört, weil, jetzt im Nachhinein, retrospektiv, weil es eben ein bisschen viel war?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte es nicht wahrgenommen. Ich habe erst im Nachhinein, und ich glaube, das erzählen ganz viele Leute, die rausgehen aus einem Hamsterrad, dass sie zum Zeitpunkt von der Entscheidung nicht wahrnehmen, wie müde sie sind oder wie überbeansprucht sie sind.
Warum bist du gegangen damals?
Ich habe es nicht in Frage gestellt. Vielleicht auch, weil ich nicht gewusst hätte, was könnte eine Alternative sein. Ich habe, glaube ich, gefunden, ich habe wahrscheinlich gedacht, das sei mehr meine Bestimmung, die Transformation für Ringe Media Schweiz und dort reingehen. Und, also, das ist jetzt dasjenige.
Mhm.
Und was ich auch habe, ist ein sehr starkes Commitment gegenüber Menschen, die ich mit ihnen zusammenarbeite.
Mhm.
Ich glaube, ich hätte auch die nicht zurückgelassen sind.
Ja, verstehe ich.
Ja.
Und wenn du jetzt zurückschaust auf deine Arbeit dort, kannst du sagen, ich habe etwas erreicht? Weil ich von außen gesehen habe ich das Gefühl, da ist einiges gegangen.
Mhm.
Ich hätte sogar noch das Gefühl, stimmt wahrscheinlich nicht, aber dass Seite 3 vor deiner Zeit noch existiert hat und dann bist du gekommen und dann gibt es und seither gibt es sie nicht mehr.
Es ist so schade, dass ich die mir nicht auf die Fahne schreiben kann. Sie ist schon vor mir weg gewesen.
Aber so vom, weißt du, von der Perspektive.
Ich glaube, dass ich in die Richtung sehr viel können, verändern konnte. Was ich aber nicht weiss, schlicht weil ich im Moment zu wenig Fokus auf ein Produkt habe, ob das nachhaltig war, für das schaue ich jetzt zu wenig genau her. Aber ich habe dort so die Pfeiler können setzen, die mir wichtig waren, auch eben strukturell, wir mussten dort wahnsinnig viel umbauen, das in einer menschlichen Art und Weise machen. Ich bin jemand, der eben so bei diesen Veränderungen sehr stark darauf schaut, dass man die Leute mitnimmt. Das ist manchmal schwierig, weil man schaurig präsent hat, eigentlich meistens, wenn man etwas verändern will. Aber ich glaube, ich habe das auf eine sehr gute Art und Weise können machen. In dem Sinne hoffe ich, dass etwas zurückgeblieben ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich wahnsinnig quasi mit dem Vermächtnis beschäftigen. Und eben die Nachhaltigkeit im Geschäftsleben. Ich glaube, wenn du eine eigene Firma aufbaust, kannst du viel mehr in die Richtung arbeiten. Aber jetzt bei einem Konstrukt wie Ringe kommt der Nächste rein und gibt seine Farbe rein, wie er es haben will. Oder das ist viel vergänglichere Eckpfeiler.
Eckpfeiler. Was sind denn deine Eckpfeiler? Oder beziehungsweise sind so deine Werte, die dir wichtig sind?
Also im Bezug auf den Blick und zuerst Blick Sport, wo ich angefangen habe, arbeiten bei Ringe, ist es ganz klar gewesen, die nächsten Digitalisierungsschritt zu machen. Also das ist sehr unromantisch. Das sind einfach Prozesse, die wir anpassen mussten, dass wir noch digitaler werden oder konsequent digitaler werden. Dann war es sicher die Tonalität gewesen, rund um also Inszenierung von Sportlerinnen, Wie redet man über Sportlerinnen? Was ist so das nächste Level von Berichterstattung ganz allgemein? Nebst nur einfach Text herstellen? Wie kann man das multimedial machen? Das sind die Themen gewesen, die mich dort beschäftigt haben. Und nachher, wo dann der Gesamtblick Newsroom und Ringe Media Schweiz dazu gekommen ist, es ist dann mehr Zusammenlegung und Kostensparen gewesen, die im Fokus gelegen ist. Das ist dann relativ unromantisch und ein bisschen unkreativ gewesen.
Die harte Realität halt von der Medienbranche. Aber es ist ja vor allem um Michael Voice gegangen, oder?
Also nicht vor allem, aber es ist ein Nebeneffekt, der sehr wichtig war für den Blick. Oder der Blick ist aus einer Ecke gekommen, wie jedes Boulevardmedium, sehe ich jetzt bei Bild auch wieder. Da muss man sich klar distanzieren von dieser Legacy, von diesen Fehlern, die man dort mal gemacht hat in der Vergangenheit. Und ich glaube, das war eine wichtige Phase für den Blick, um die Marke neu zu positionieren. Und dann ist tatsächlich jeder Fehler, den du machst, schlägt etwa 3-4 Mal mehr zu Buch, wenn du in dieser Neupositionierungsphase bist. Und darum habe ich dort sehr grossen Wert drauf gelegt. Es hat aber auch interne Faktoren gehabt. Also ich finde, wir müssen diverse Newsräume haben. Ein Sitzungstisch sollte so divers wie möglich sein. Es sollte jeder getrauen, sich dort zu Wort zu melden und nicht nur irgendwie Leute, die einfach eine grosse Klappe haben und dicke Hosen.
Ja. Und wie hast du das geschafft? Oder wie schafft man das?
Ich glaube, da muss man Ansagen machen und auch wirklich reingehen und am Tisch reingehen, wenn es nicht so ist. Also wenn jemand zum Beispiel einer anderen Person übers Maul fährt und man korrigiert das als Chef am Tisch nicht unmittelbar, heisst das, das sind Sitzungsregeln. Wenn einem etwas nicht passt, wenn jemand etwas sagt, kann man einfach übers Maul fahren. Da muss man ganz fest eigentlich vorleben. Ja.
Spannend.
Ja, das sind so kleine Veränderungen, die aber extrem wichtig sind. Oder? Boulevard-Newsräume sind rauche Newsräume. Und wenn man dort Veränderung herbringen will, und eben, wenn man eine andere Tonalität hat, muss man andere Macher haben. Dass ein anderer Macher sich wohlfühlt, muss man eine Atmosphäre schaffen, dass er sich wohlfühlt. Das ist schon so recht tief schürfend, eigentlich, was man da verändert.
Ja, und ich realisiere gerade, wenn du das so sagst, oder? Es geht wirklich um eine Kultur verändern und ein Vorleben, das Vorbild sein.
Und es ist zum Teil medienspezifisch, aber nicht nur, oder? Ich glaube allgemein, das Geschäftsleben ist sehr auf extrovertierte Lautsprecher ausgerichtet. Die nehmen sich immer die Redezeit, die sie wollen, beanspruchen sehr viel Raum in Sitzungen. Und ich glaube, wenn wir dort ein bisschen gescheiter werden, sollten wir auch leislich sprechenden Menschen gerecht werden.
Aber jetzt ganz konkret, wie machst du jetzt das in einer Sitzung, wo du hast 10 Leute an dem Tisch und 5 sind extrovertiert und sagen, ja, dann das und das und jedes und so. Und die Situation kennen wir wahrscheinlich alle irgendwie und dann hast du eben so die anderen, die so mehr Zeit brauchen zum Nachdenken, die vielleicht auch ein bisschen tatsächlich, es gibt ja, glaube ich, den Unterschied Intro-Extro. Intro, das habe ich letztens gelesen, muss auch viel mehr, der kann nicht denken beim Reden.
Ja, oder, genau, also er muss länger nachdenken, bis er parat ist für sein Votum.
Ja, null Werten, ich kenne das von mir selber teilweise. Dann, wie machst jetzt du das als Chefin?
Also ich würde ihn möglichst nicht überfallen und quasi gerade als Erster befragen. Genau.
Sag doch du mal etwas, ist ja dem völligen Überfall. Ja.
Sondern zuerst mal die anderen raus. Blabberen lassen, die Lautsprecher, die hast du ja immer, die kommen einfach. Dort auch die Länge der Voten kontrollieren. Also es ist dann manchmal auch einfach Dampfplaudern. Und wenn einer anfängt, würde ich wie sagen, hey, schau, die Frage ist die und die gewesen. Oder wir wollen in dieser Sitzung das und das beantworten. Also wirklich einfach auch eingrenzen. Das ist dann natürlich sehr unangenehm, wenn man das muss. Aber ich glaube, das ist wichtig. Also dass nicht der eine ausufert und einfach 7 Minuten Votum abgibt, obwohl er eigentlich nur 2 Minuten etwas zu sagen hat. Und nachher, wenn man weiss, die Introvertierten haben Zeit gehabt, zum Überlegen, sie wirklich explizit ansprechen und sagen, mich nimmt es noch Wunder, was du denkst. Ja. Und manchmal merkt man, es ist nicht der Moment und dann lässt man jemanden lieber und dann fasse ich vielleicht im Nachhinein noch nach, indem ich vielleicht sage, hey, ich habe das Gefühl, du hast auch noch recht, etwas zu sagen zu dem Thema, können wir noch mal schnell 5 Minuten. Aber das braucht so eine Aufmerksamkeit und ich bin ja selber auch eher schnell sprechend. Das heisst, für mich selber ist dann die Reaktion auch noch, dass ich, wenn eine Frage im Raum steht und ich meine schon die Antwort zu wissen, dass ich dann innerlich 21, 22, 23 einfach mich zurückhalte und warte mit meinem Votum. Weil man sonst, es ist wirklich so, wir überfahren so oft die Menschen, die ein bisschen länger nachdenken müssen. Und es ist wirklich sehr allgemein in der Geschäftswelt so. Es ist alles ausgerichtet auf schnell und viele Redner.
Ja, und wenn du das so erzählst, denke ich so, dass oder genau, Schnelldenker, Schnellredner, und dass du eine von denen bist, hätte ich jetzt angenommen. Und jetzt gleichzeitig hat es mich überrascht, ich habe mal im Interview gehört von dir, du hast dir ganz fix auf die Fahne geschrieben, dritte oder vierte zu sein, der Sitzung.
Ja, genau, wo etwas redet. Aber das ist bei Sitzungen, die ich nicht selber organisiere. Wenn ich als Teilnehmer in eine Sitzung hineingehe, und dann habe ich ja sehr oft auch ein eher männliches Umfeld. Das ist vor allem mit dieser, die Regeln habe ich für mich erfunden in dieser Zeit von MySports, wo die Sitzungen auch immer sehr männlich, sehr teils auch machoid gewesen sind. Und dort musst du dich sichtbar machen. Und das geht nicht, indem du einfach sagst, will jemand noch Wasser? Wenn das der einzige Beitrag in einer Sitzung ist, dann ist das nicht gut. Das heisst, ich habe mir die Regeln eigentlich auf die Fahne geschrieben, weil ich finde, es zwingt einen dazu, zum immer überlegen, habe ich in dieser Sitzung etwas zu sagen? Weil wenn man nichts zu sagen hat in einer Sitzung, sollte man sich abmelden, weil dann hat man Gescheites zu tun.
Das machst du auch?
Ja. Das und ich sage auch Leuten, die eine Sitzung lang nichts sagen, lade ich das nächste Mal nicht mehr ein.
Oh, konsequent.
Ja. Aber weißt du, wie teuer ist das? Ich habe mal angefangen. Bei MySports habe ich immer ausgerechnet, wie teuer Sitzungsreihen sind. Okay. Der Baller ist da zum Teil, weiss ich, wie viele 100 Franken noch sind, indem du Leute zusammennimmst,
ich, ja.
Wo du einfach ein bisschen austauschen willst. Und ich finde wirklich, wir haben da keine Zeit für so Zeug und kein Geld. Darum bin ich dort sehr strikt. Das heisst, die werden nicht mehr eingeladen, die nichts zu melden haben. Und eben, dann ist man auch automatisch wach. Also wenn du weißt, spätestens als Dritte, mein eigener Wettbewerb,
aha,
muss ich etwas sagen, dann musst du wach reingehen, bist gerade parat.
Ist dir das dann manchmal schwer gefallen, reinzugehen?
Ganz ehrlich, ich war ja wie ein Fisch im Wasser gewesen, als Journalistin, als Moderatorin, als Live-Moderatorin mit allen Wasser gewaschen. Aber MySports war meine erste Position als Chefin gewesen, unter dem Dach von UPC, sehr ein internationales Gefüge. In dieser Geschäftsleitung hatte es alle Nationen gehabt, Sprache war Englisch gewesen. Ich musste mich mega zu der Decke strecken. Ich musste lernen, Zahlen verstehen und. Das ist für mich so eine krasse Lernkurve gewesen, dortzumal. Und dort musste ich mir die Regeln auch setzen, um quasi meine eigene Weiterentwicklung zu forcieren. Und das ist mir hier schon schwer gefallen, wenn eben Leute drin hocken, wo denen ihr Ein und Alles ist, Businessplan zu lesen und Kostenkontrollen durchzuführen und. Da kommt noch Buchli, die früher Moderatorin war. Da habe ich mich schon sehr herausgefordert gefühlt.
Hast du dich herausgefordert gefühlt, weil du selber dir den Druck gemacht hast?
Ja. Oder? Ich glaube, niemand anders hat mir den gemacht. Ich habe aber auch schnell gemerkt, wenn ich nur immer auf Soft-Faktoren angesprochen werde, quasi, dann werde ich nie eine wichtige Rolle in diesen Gremien spielen. Oder? Wenn du nur immer quasi bei der Farbe von den Marketingmassnahmen noch gefragt wirst, ist das ein schönes Blau oder sollen wir lieber noch ein bisschen dunkler gehen? Du musst einfach Zahlen verstehen und du musst bei den wichtigen Themen können mitreden. Und darum habe ich mir den Druck gemacht.
Die Zahlen verstehen?
Ja.
Hat dich das interessiert?
Nein, es hat mich natürlich... Ich bin so aufgewachsen, ich habe mir eingebildet, bis ich wahrscheinlich 30 war, ich bin die Zahlen nicht so versteht. Dafür bin ich in Sprache mega gut.
Ja.
Und ich habe mich wie selber übertölpeln müssen, um zu merken, so schwierig ist das mit diesen Zahlen gar nicht. Und habe dann gemerkt, aha, wenn du es verstehst, dann gibt es eine Macht. Wenn man Zahlen nicht versteht im Geschäftsleben, ist man immer handicapiert, weil das ist eigentlich leider der Kern von vielen Diskussionen. Da habe ich mich so eigentlich sehr pragmatisch dort reingeschafft und habe gemerkt, es hat gar nicht gestimmt, dass ich das nicht verstehe.
Was hast du gelernt in all diesen Jahren über Führung?
Dass Führung viel mehr hören als reden sollte sein. Also wie wichtig, dass es ist, einfach ein Mitarbeiter, das ehrliche Gefühl, und es geht nicht, wenn es unehrlich ist, das ehrliche Gefühl zu geben, ich lasse dir zu, ich supporte dich, I have your back. Also das auch Vertrauen geben. Je rauer das Klima ist, und es ist im Moment überall ein bisschen rau, finde ich, desto mehr brauchen die Leute Vertrauen, dass sie hochleisten können. Und das, früher habe ich glaube noch mehr gemeint, dass sie auch Direktiven geben und alles auch wichtig, aber das Hören und Vertrauen geben, glaube ich, ist der Schlüssel.
Wie rau ist es in Deutschland?
Natürlich auch rau. Es ist wieder ein Boulevardhaus, wo ich gelandet bin mit dem Bild. Man hat sehr eine sehr klare Art von der Kommunikation, was mir sehr passt. Ich glaube, das ist
man direkter?
Mich dunkt es,
also,
ja.
Also das Klischee stimmt.
Ja, mich dunkt es. Was ich aber sehr angenehm finde, ich bin wahrscheinlich nicht zuletzt drum auch in der Schweiz manchmal angeguckt, weil ich es eben gerne direkt habe. Und das ist etwas, was ich jetzt gesehen habe, das ist an der Tagesordnung.
Was ist so Tagesordnung? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was ist so das Beispiel? Wie
es
ist
werden einfach Probleme werden sehr klar adressiert. Und ich glaube, es gibt manchmal Diskussionen innerhalb von Gremien, wo man bei uns würde sagen, wow, die haben sich jetzt mega gefetzt. Und dort war es einfach eine Diskussion gewesen, und dann geht man raus und das Leben geht weiter. Es ist dann auch vom Tisch, wenn man es zu Boden diskutiert hat. Und es gibt einem sehr gute Klarheit, man weiss, woran das man ist.
So.
Ja.
Von der Patricia Lehri, die letzte Tag war, habe ich das Harvard-Prinzip nochmal gelernt. Mhm. Härte in der Sache, aber nicht im Ton.
Ja.
Das ist aber gut, weil es ist ja tatsächlich bei uns, wir gehen relativ schnell auf Beziehungsebene und haben das Gefühl, mit der Person stimmt etwas nicht. Dabei geht es nur um die Sache, oder?
Ja, also ich bin unbedingt für Sachlichkeit. Logischerweise spielt es immer rein. Also es menschelt überall, aber man muss dort auch können abstrahieren und auch mal sich selber zurücknehmen.
Wie müssen wir uns deinen Jobtyp vorstellen? Du hast den Auftrag auch im Mandat, also nicht auch, sondern du bist eigentlich jetzt neu selbstständig und machst auf Mandatsbasis die Newsroom-Transformation. Was beschäftigt dich am meisten?
Das ist sehr hands-on. Das ist gerade eine Zusammenführung von zwei Ressorts, die sehr themenähnlich sind, wo unterschiedliche Abläufe sind, unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist gerade ein Projekt, das mich sehr bewegt. Denn das beschäftigt im Moment ganz viele Newsräume, so die Tempounterschiede. Also, dass man der schnelle Journalismus, also die schnelle Meldung, sehr KI-getrieben in einem Bereich zusammenfasst und die Vertiefung, wo wirklich eigentlich die Einzigartigkeit von der journalistischen Arbeit hervorhebt, dass man die zwei Bereiche auseinanderschraubt eigentlich. Und das ist ein riesen Eingriff innerhalb von einem Newsroom, weil das bis jetzt einfach ein funktionierender Maschinenraum war. Und jetzt baut man daraus eigentlich zwei unterschiedlich funktionierende, nämlich eben der eine KI-getrieben, der andere völlig menschengemacht und mit KI einfach als Hilfe auf der Seite das zu machen. Das ist auch sehr anstrengend. Aber das sind logischerweise alles, also sind wirklich sehr, meine Arbeit ist sehr, sehr hands-on. Es ist nicht einfach irgendwie Excel-Sheets durchschauen und dann coole Empfehlungen geben, sondern reingehen und supporten. Und ich glaube, was dann mein Vorteil ist in so einem Projekt im Vergleich zu den Leuten, die in der täglichen Arbeit im Newsroom, also die Chefredaktion von der Bild ist sehr stark im Daily Business involviert, im Inhalt erstellen. Und ich habe wirklich der reine Projektfokus und das hilft, glaube ich, allen Beteiligten.
Ja, also du kannst auch mit einer gewissen Meta-Ebene jetzt sagen.
Genau. Und ich habe nicht den Strudel vom Daily Business, der eigentlich tagfüllend schon ist und dann hättest du noch Projekt on top. Das heisst, ich bin die, die rein Projekt auf Projekt schafft, im Austausch mit der Chefredaktion.
Das mit diesen zwei Abteilungen finde ich hochinteressant. Also, ihr habt die zwei Prozesse.
Ja, genau.
Jetzt in Zukunft würdest du sagen, das wird uns in den nächsten früher, im nächsten Jahr alle beschäftigen, logischerweise. Also gerade in den Medienhäusern nimmt mich eh wunder, wie du das siehst, wo wir da durchgehen. Also es gibt den KI, das Grundrauschen, also das sind die News, die immer reinkommen, wo durch die Agenturen kommen und die geht es darum, schnell zu verarbeiten, das macht Maschine.
Das macht Maschine, genau. Es braucht logischerweise immer noch einen Augencheck vor der Publikation. Das Verrückte ist, dass wir dort eigentlich viel schneller vorankommen, als man gedacht hätte. Also man hat immer gesagt, ja, aber also selber schreiben kann dann KI doch noch nicht und vor allem nicht im Bildstil und dann macht es einfach schwupp und das Ding schreibt im Bildstil, weil das Ding ist so gut, wie du es trainierst. Und wir haben dort logischerweise sehr viele Mittel, zum selber weiterentwickeln und dann merkst du wirklich, wie grosse Sprünge, dass die Produkte dann wirklich machen, also die KI-gestützte Inhaltserstellung. Das ist das eine. Dort ist eigentlich entscheidend, wie schnell kann man das Zeug publizieren. Also wenn ein Kommuniqué reinkommt vom Rücktritt vom Swiss Eishockey-Präsident zum Beispiel heute, wie lange geht es, bis du das kannst publizieren? Das ist sehr entscheidend, ob du bei Google Discover eine Chance hast oder irgendwie, wie dein Inhalt dann verteilt wird in dieser Internetwelt. Und das ist sehr zentral. Und für das braucht es Skills. Die Menschen müssen die Maschinen können bedienen, die dort arbeiten. Und das ist ein wichtiger Skill. Und daneben gibt es die Journalisten oder Reporter, die wirklich ein Adressbuch haben, die Recherchen in der Tiefe beherrschen, die wirklich den Unterschied machen können, indem sie dort hingehen, wo niemand will, dass man darüber berichtet, indem sie Quellen haben, die ihnen Infos liefern und. Also wirkliche Vertiefung und wirkliches Tempo sind die zwei Pole. Und ich glaube ganz ehrlich, dass der Teil dazwischen, Mittelmass in der einen oder in der anderen Richtung, der wird es schwer haben.
Was ist denn Mittelmass?
Mittelmass ist eigentlich, wenn du kannst Maschinen nicht so gut bedienen.
Ah, so meinst du.
Also entweder, und du bist ja ein mittelguter Rechercheur.
Also du würdest sagen, man muss sich spezifizieren, ja, in der heutigen
absolut.
Zeit.
Und das ist noch dramatisch, weil man eigentlich lang so ein bisschen eierlegende Wollmilchsäue versucht hat, herzustellen in den Newsräumen. Leute, die digitale Distribution perfekt können und dann müssen sie auch noch super können schreiben und Fotos machen sie auch noch selber und. Ich glaube, in Zukunft geht es wieder mehr in Richtung Spezialisierung, dass man etwas einfach sehr, sehr gut kann.
Und der Journalist, die Journalistin, die sich gut kann mit Menschen und wo irgendwie Kontakt hat, die...
Das wird überleben.
Das wird überleben.
Ja.
Und ich habe ja gerade bei Bild, das hast du vorher kurz beim Kaffee erzählt, irgendwie 6 Leute, die nur schon einfach Experten sind bei Bayern.
Ja, München. Genau. Ja.
Einfach 6 Journalisten, ja, die dort das Netzwerk haben und ja, genau, die Geschichten machen.
Und der wird meiner Meinung nach nie ersetzt werden. Der Mensch, der einen Zugang hat, wo wir alle nicht haben.
Mhm.
Oder? Der kann immer einzigartige Sachen zurückbringen, wo wir sagen, das wollen wir unbedingt lesen.
Und das wird eine Maschine nicht können?
Das glaube ich nicht, Kontaktpflege. Aber was natürlich auch wieder wird dazukommen, ein Recherchejournalist hat bis jetzt sich händisch oder halbwegs händisch durch 120 Seiten Dokument müssen durchlesen. Neu kann er einfach Maschinen zu Hilfe nehmen und hat dann noch 10 Minuten Aufwand, bis er das Dokument gescannt hat und alle Möglichkeiten noch on top. Das ist jetzt wirklich eine rein basic Suchfunktion, ist nicht der grosse Zauber bei KI.
Nein, ja, klar. Und gleichzeitig heisst das aber schon auch Abbau, oder?
Ich glaube, über kurz oder lang werden wir, ja, ich bin nicht einmal sicher, ob es netto ein Abbau wird sein, aber über kurz oder lang müssen wir einfach die Spezialisierung haben. Mhm. Also Leute, die jetzt vielleicht noch sehr allgemein aufgestellt sind, die werden sich müssen entscheiden, renne ich in die Richtung oder renne ich in die andere Richtung.
Ja. Nein, ich überlege jetzt gerade, ohne, also ich finde es einfach hochinteressant, weil ich ja da auch in einem Medienhaus arbeite.
Ja.
Ohne wäre jetzt da quasi ein Fachgespräch zu machen. Wie verdienen wir Geld in 10 Jahren im Journalismus?
Weil das wird wahrscheinlich nicht mehr die klassische Inhaltsvermittlung sein. Also ich glaube mit Subscription, also dass du ein Abo hast, um die NZZ können lesen, um den Blick können lesen, das wird ein Standbein sein. Dann wird die ganze Vermarktung von Reichweite, also dass man so Werbebannerli auf einem Artikel hat, wo man liest, das wird auch Zukunft sein. Aber dazu muss mehr kommen. Das können unterschiedliche Geschäftsmodelle sein. Aber ich glaube, oder ich bin sicher, dass die zwei Standbeine allein nicht langen. Das kann zum Beispiel ein Affiliate-Business sein. Das ist in einem grossen Land, wie es Deutschland ist, kann man quasi noch Sachen verkaufen. Bei Bild gibt es manchmal so Verkaufstage, wo man quasi alle Airfryer testet, eine Fachredaktion. Und nachher gibt es einen Aktionstag, wo man dann via Amazon Airfryer verkauft. Und in einem grossen Land, wie das Deutschland ist, geht das als Geschäftsmodell oder als ein weiterer Teil. Und on top kommen x andere Möglichkeiten, wo jedes Haus muss überlegen, kann zum Beispiel ein Medium dein Begleiter sein, wo dir nicht nur die Liste gibt, wie mache ich meine Steuererklärung geschickt, sondern wird ein Medium über kurz oder lang der Ort, wo du deine Steuererklärung anschickst und nachher kommt sie ausgefüllt zurück. Also du musst überlegen, was können meine Services sein?
Ah.
Ich glaube schon, dass es mehr muss sein, weder einfach nur Abo und Werbemarkt.
Aber da blüht doch jedes journalistische Herz im Moment, oder wenn man das so hört. Das heisst doch, man hat doch so den Berufsstolz, der Journalist, Journalistin ist die vierte Gewalt.
Ja, aber die braucht es ja immer.
Sich nicht mit PR-Geschichten irgendwie umrollen.
Aber du musst es nur richtig trennen. Ganz ehrlich, der Test, der passiert, rein, also das ist völlig objektiv. Da ist eine Armada von Testern unterwegs, die objektiv hergehen und sagen, das sind die Produkte, die wir gut oder schlecht finden, wegen XYZ, offen einsehbare Kategorien. Und das ist einfach ein Business. Und wie du das nachher trennst, also ganz ehrlich, in jeder Zeitung hat es eine Beilage, die kommerziell gesteuert ist. Das ist aber ausgeschildert. Achtung, das ist eine Bibli-Reportage zum Beispiel. Aber der Journalismus an sich, der wird es immer brauchen. Also das, was du ansprichst, die vierte Gewalt, da rund um die Halbierungsinitiative habe ich mich noch mal mega mit dem beschäftigt. Was würde das heissen, wenn in der Schweiz ein öffentlich-rechtlicher Pfeiler würde wegfallen, wo so eine Grundsorgfalt, eine Top-Herangehensweise in der Informationsverarbeitung hat? Verlässlichkeit. Ich glaube auch tatsächlich, dass Glaubwürdigkeit für jedes Medienhaus völlig zentral wird sein.
Ja, immer mehr, glaube ich auch. Und gleichzeitig eben, darum frage ich das mit dem Geld, oder wenn die künstliche Intelligenz mir meine Lieblingsthemen mir zusammenfasst, muss ich ja auf keinen Artikel mitklicken.
Ja, genau. Und darum sind meiner Meinung nach die Medienhäuser gefordert. Meiner Meinung nach sind die Medienhäuser gefordert, um etwas mehr zu bieten als die reine Infovermittlung. Das heisst, am Schluss müssen sie dich... Die KI-Zusammenfassung, die ist ja dramatisch gut, oder? Wo du überkommst, wenn du auch ein News-Ereignis googlest. Das heisst, du musst wie etwas mehr können bieten. Das heisst, du musst wie Gründe liefern, warum die Leute am Schluss gleich zu CH Media sollen vorbeikommen und nicht einfach KI-Zusammenfassung sollen nehmen. Und für das, glaube ich, braucht es wie noch zusätzliche Produkte, nebst der reinen Artikelerstellung oder Beitragserstellung.
Und eben die Glaubwürdigkeit, die du ansprichst. Ja. Wo stehen wir da gerade? Im Punkt der Glaubwürdigkeit.
Ja, wir wissen es ja aus Befragungen leider nicht so gut. Ich glaube, da sind wir einfach mega, mega auf dem Radar. Und die grösste Herausforderung, die vor uns steht, ist, dass wir als klassische Medien, die eine lange Geschichte haben, dass wir irgendwie bei den jungen Menschen landen als Go-To-Adresse. Wenn ich sehe, was so das Verhalten ist, etwas ist passiert, was mache ich als ganz junger Mensch, dann ist leider, ich gang mal zu CH Media, zu der NZZ oder zum Blick schauen, ist leider nicht in der Top-Liste von ihren Verhaltensweisen. Sie schauen etwas auf YouTube dazu, sie gehen auf ihre Social-Media-Tools, die sie im Play sind, und recherchieren dort. Das wird für uns wahnsinnig schwierig. Wir müssen uns dort aufdrängen. Und das wird so ein bisschen für mich die Jagd der nächsten paar Jahre sein. Schafft man das, sich zwingend ins Leben von der jungen Menschen hineinzubringen?
Spannend.
Ja. Eine Riesenaufgabe.
Findest du es eine spannende Zeit, die wir gerade erleben?
Ich finde es eine spannende Zeit. Ich finde sie auch verunsichernd, weil das Tempo so hoch ist. Ich probiere bei all diesen KI-Weiterentwicklungen seit Tag 1 dran zu bleiben. Und es ist wie so anstrengend, weil kaum hat man wieder glaubt, man wieder etwas begriffen zu haben, ist morgen alles schon wieder neu oder hat sich schon wieder wahnsinnig fest weiterentwickelt. Also ich finde es anstrengend. Aber natürlich auch ultra spannend.
Ich bin kürzlich in Amerika gewesen. Ich sage das immer vorsichtig und die Leute sagen immer so, was?
Nein, überhaupt nicht.
Ich habe mal ein Austauschjahr gemacht und habe meine alte Gastschwester, die sind jetzt mittlerweile in North Carolina. Das ist so eine, weißt du, so Desperate Housewife-Überbauung und so. Spannend, mich mit denen auszutauschen. Und dann sind wir auch noch in Boston gewesen und haben Freunde getroffen dort. Und er ist so AI-Spezialist, berater Firmen in Amerika und hat dann so Sachen erzählt, wo ich da stehe mit meinem Know-how, nämlich gar nie. Ja.
Und es tönt wie Zukunft, aber er macht es schon, oder?
Und so, ja, genau. Und aber er ist natürlich auch in dieser Bubble drin und hat dann so erklärt, die 12 möglichen Outcomes, wie die AI uns dann noch wird. Also, wenn KI uns duldet als Zootier, wie wir Zootier duldet, dann sieht das noch ein guter Outcome, heisst es. Also weißt du, ich kann das gar nicht in die Worte fassen, wie ich es so absurd und surreal finde. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja eben sehr schnelllebig und Jahr für Jahr entwickelt sich das immer mehr. Du hast eine Tochter, die ist 10.
Vor 5 Jahren hätte ich dir noch gesagt, wirst du Programmiererin? Ja, wäre sie übermorgen arbeitslos.
Und was sagst du heute? Wie gehen wir mit dem um?
Ich versuche sie an all die Sachen, die da neu zum Boden ausschiessen, in einer guten Art und Weise herzuführen. Ich glaube nicht, dass es etwas bringt, das von den Kindern fernzuhalten. Mhm. Ich merke aber natürlich auch, wie herausfordernd das ist. Erstens mal, weil es jedes Screen ein Suchtpotenzial hat in einem Ausmaß, das ich nach wie vor eindrücklich finde. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass sie mit der Offenheit und mit dem Gewunder aufwachst und wahrscheinlich auch mit dem Grundgefühl, es kommt jeden Tag wieder etwas Neues. Ich habe relativ lange gebraucht, bis ich das so angefangen habe, umarmen. Am Anfang findest du wirklich so, jetzt habe ich es wieder. Lernst dich so ein bisschen zurück und im Zurücklehnen merkst du, jetzt kommt schon wieder das Nächste. Und seit so ein bisschen auf der Zechenspitze bleibst, geht es mir eigentlich besser. Das heisst, ich versuche ihr das als Grundgefühl so ein bisschen mitzugeben.
Ja, aber das finde ich noch interessant. Die ganze Zeit auf der Zechenspitze bleiben heisst im Endeffekt ja auch teilweise keinen Schnauf mehr bekommen und vielleicht das Gefühl haben von wegen Hamsterrad.
Ja, es stimmt, aber es ist auch ein bisschen Trainingssache, das auf der Zechenspitze stehen. Ich glaube, es ist vielleicht mehr ein bisschen Vorlage. Nicht so, dass du gerade einen Wadenkrampf überkommst, sondern mehr ein bisschen Vorlage. Aber ich glaube, die Vorlage hilft, um nicht jedes Mal sich wieder gestört zu fühlen. Weil das ist ja das Dramatische. Wenn man immer wieder denkt, so, jetzt habe ich es mit dieser Veränderung, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen zurücklehnen. Stresst dich immer der Moment, wo wieder etwas Neues kommt. Und ich versuche das zu verändern, dass ich wie in der Tendenz, in der Vorlage bin und wenn etwas Neues kommt, sage ich, ja, bring it on.
Ich habe ja erwartet, dass es eine Veränderung gibt. So, oder?
Ja, genau. Ich habe ja gedacht, dass gerade wieder etwas kommt.
Ja, genau.
Ja. Aber es ist so ein feiner Mindset-Change, aber ich glaube, der ist noch wichtig.
Mega wichtig.
Dass du es nicht ablöscht, gesagt. Weil irgendwann löscht es einem doch so schon.
Weil es liegt irgendwie in der Natur des Menschen, dass man das Gefühl hat, jetzt ist es so. Jetzt ist es dann mal endlich wieder ruhig.
Ja.
Oder?
Und immer ich glaube, Gefühl, es ist Widerstand gegen Veränderung ist nicht, weil jemand einem Böses will. Wenn ich manchmal so catche in diesen Projekten, wo ich drin bin, das ist, weil die Leute meistens Angst haben, weil sie denken, und wo bleibe denn ich? Und habe ich denn noch einen Job? Und.
Sicherheit.
Es menschelt, genau. Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit, es soll am liebsten alles so bleiben, wie es ist. Das wollen wir. Und ich glaube halt leider, dass es im geschäftlichen Umfeld tut uns im Moment gerade niemand den Wunsch erfüllen.
Mit was für kulturellen Themen hast du gerade zu tun in Berlin?
Es geht immer ums Gleiche. Es geht immer um Kommunikation. Es geht immer um mit einbeziehen, in welchem Ausmaß. Die Menschen wünschen sich oft sehr viel Mitspracherecht, bis man ihnen sagt, da ist eine grüne Wiese. Und ich habe das selber schon erlebt, wie anstrengend grüne Wiese ist. Ich bin aus einem völlig strukturierten SRF rausgekommen und habe gedacht, alle machen mir Regeln, ich habe null Gestaltungsfreiraum. Und nachher bin ich gekommen und dann hat es geheißen, du kannst jetzt das Sportfernsehen designen. Da ist eine grüne Wiese. Hey, ich bin so etwas von wie der Esel am Berg gestanden. Das heisst, das Nivellieren von wie viel Freiheit ist gut und wie viel Leitplanken braucht es dann eben gleich. Das ist hochspannend.
Ist das Führungsaufgabe?
Ja, glaube ich. Und das ist eine riesige Herausforderung, weil man hat nie, also auch Kommunikation, der Faktor, der einem zu Fehlern verleitet, ist immer Zeit. Man hat immer Pressant. Man rennt gegen die Uhr, weil eben die Weiterentwicklung von KI, das geht alles, oder jegliche Weiterentwicklung, geht einfach so schnell, dass man immer in der Tendenz am Haudern ist und das sich zurückbesinnen. Wer muss in alles involvieren? Und eben, wie viele Freiheiten gebe ich, wie viele Einschränkungen gebe ich? Das ist Führungsaufgabe und eine schwierige, finde ich.
Wie ist denn das jetzt konkret bei Bild? Also ich nehme an, das ist ja ein Riesenhaus mit mit ganz vielen Abteilungen, mit sehr viel historisch gewachsen vielleicht auch, mit sehr viel, so haben wir es gemacht und so machen wir es weiter. Mhm. Und du bist die Person, die irgendwie das...
Also ich bin zum Glück nicht allein.
Alles schräg.
Zusammen mit der Chefredaktion und zusammen mit den Leuten, die den Laden im Griff haben. Und der hat ja zum Glück auch schon viel Weiterentwicklung erlebt. Also das ist jetzt nicht zum Buchli und dem Fang Veränderung an. Können wir mal um den Stein führen. Im Gegenteil, die haben schon mega viel erlebt und die sind auch agil. Aber was ich immer einen Schlüssel finde bei so Weiterentwicklungsprojekten, dass man sich auch Verbündete sucht. Ich gehe immer auf die Leute zu, wo ich spüre, sie haben die Grundoffenheit, wo ich so wie einen Startpunkt habe und nicht irgendwie von Anfang an gegen Windmühle renne.
Aber du kannst sagen, wo es lang geht oder du bist beratend in dem Moment?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem und das ist eigentlich das Coole. Meine Erfahrung, irgendwie, ich bin jetzt bei 25 Jahren in den Medien, hilft natürlich wahnsinnig, um auch mal Input zu geben. Aber nachher ist es auch ein Verhandeln von bei Transformation ist immer die Frage, wie konsequent kannst du sie durchführen? Und dort ist es manchmal ein Verhandeln, wo dann eine Chefredaktion sagt, ja, wir wollen so und so herangehen. Ich sage vielleicht manchmal, ich würde noch ein bisschen revolutionärer reingehen und nachher findet man sich irgendwo. Das ist eigentlich auch noch ein cooler Prozess und ist vielleicht auch noch gut, weil ich vom Naturell her immer für die radikalere Variante wäre und dann findest du dich irgendwo. Das tut echt gut, so Sparrings zu machen, wirklich nochmal durchdiskutieren, wenn wir jetzt den Weg gehen. Was heisst das genau?
Das ist dein Naturell. Du bist jemand, der immer gerne an die Grenzen geht.
Ja, ich... Oder nein, sagen wir es so, ich bin sehr für klare Lösungen. Ich habe nicht gerne Wischiwaschi. Also entweder mache ich Aktivferien oder Strandferien, aber so ein bisschen...
Das heißt nicht am Morgen tun wir ein bisschen aktiv und am Nachmittag ein bisschen Strand.
Das sind wahnsinnig eingleisig oder borniert, was ich gerade sage, aber ein klarer Weg, das hilft mir eigentlich in der Herangehensweise.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Ist immer so gewesen.
Oder heute habe ich frei oder heute bin ich am Arbeiten. Das ist für mich auch etwas, wo ich immer sehr klar geregelt habe. Ich glaube, dass ständig halb on ist schwierig, aber nachher sagen, jetzt gehe ich schnell für 2 Stunden im Business-Modus, nachher komme ich wieder raus, aber immer so ein bisschen geht wie nicht.
Ja. Das ist das Konsequente.
Ja, genau.
Ich finde das eben auch faszinierend und inspirierend, wenn du das so erzählst, auch mit diesen 15 Minuten am Morgen. Ja. Konsequent.
Ich habe nochmal so ein Ding, wo zeigt, wie mein Hirn funktioniert. Ich habe immer, bevor ich heimkomme, ich habe den Anspruch, wenn ich heimkomme und meine Tochter daheim ist, dann will ich präsent sein. Und das ist ja manchmal schwierig, weil man noch mega viel Zeug im Kopf hat. Jetzt habe ich so, egal ob ich mit ÖV oder mit Auto heimkomme, tue ich immer ein paar Meter, ich habe verschiedene Plätze, je nachdem woher ich komme, ein paar Meter vor dem Haus, 100 Meter manchmal auch, sind gute Plätze, die ich ausgesucht habe, halte ich schnell, hocke an oder stehe an, manchmal hat es ein Geländer, manchmal hat es ein Bänkchen, und nachher tue ich noch schnell überlegen, was muss ich noch machen, um präsent sie für meine Tochter. Und dann mache ich noch schnell einen Rückruf. Also dann komme ich lieber 5 Minuten später heim und habe aber die Sachen abgehakt und kann nachher da sein. Und das habe ich mega lernen, weil du kommst ja plötzlich, hast du so eine volle Agenda, plötzlich bist du in dieser Verantwortung. Und das sind für mich so kleine, das gibt mir Klarheit im Kopf. Du meinst nach dem Gespräch, ich sage, mega Nerd. Gell?
Nein, ich finde...
Aber das sind so Mechaniken, die mir mega helfen.
Und das fliegen dir die zu? Oder sind das irgendwelche Tools, die du irgendwo aufnimmst oder kopierst?
Ich habe jetzt relativ viel so selber entwickelt, so aber ich lese natürlich auch viel und dann nehme ich mir einfach so die Sachen...
Ja.
Es ist viel Inspiration durch, also eben nicht selbst erfunden, aber nachher baue ich es mir auch so, dass es für mich stimmt. Weil ich finde immer, was man liest, ist alles nice, aber am Schluss muss man es so strukturieren, dass es für einen selber stimmt.
Mhm. Du hast eine Keynote, wo du immer mal wieder gibst.
Go Langstrumpf Yourself.
Der Titel ist grossartig, Go Langstrumpf Yourself.
Ja.
Wo es darum geht, die Leute zu inspirieren, mehrheitlich Frauen inspirieren, mutig zu sein, mutig zur Sache gehen. Was hast du das Gefühl, wo stehen wir da? Wie mutig? Ich hätte jetzt 100 Fragen und ich weiß nicht genau, welche ich picke.
Vielleicht kann ich dir sagen, also rein, dass ich die Keynote mache, sagt eigentlich schon, was ich glaube. Nämlich, wir sind noch viel zu wenig weit. Und wenn ich die Keynote wieder mal halte, komme ich nach einer Rückmeldung über, die mich immer wieder bestärken, um immer wieder so eine Keynote zu machen. Weil ich merke, wie viel Kämpfe, dass Frauen führen mit einerseits sich selber, aber auch mit dem Umfeld, von wie sie wahrgenommen werden, wie sie sich selber positionieren, was sie für Selbstzweifel haben und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, wo ich finde, wir stehen erst am Anfang.
Wo stehen wir denn?
Ich glaube, wir sind nach wie vor in einem Umfeld, wo es sehr eng gefasste Normen gibt im Verhalten. Also Familiengefüge zum Beispiel ist etwas, was ich sehr gerne als Beispiel nehme.
Ja, weil du ja selber betroffen bist von einer...
Ja, genau. Als ich aus dem Mutterschaftsurlaub zurückgekommen bin, gesetzlichen Mutterschaftsurlaub, hat es ein riesen Theater gegeben, weil ich wieder sehr hochprozentig, ich glaube, 100% zurückgegangen bin, arbeiten.
Nach etwa 4 Monaten, gell?
Ja, genau. Eben gesetzliche Tour.
Ja.
Und hat es... Also quasi der Rabenmutter-Vorwurf oder auch einmal eine Frau, die mir wirklich ins Gesicht in die Frage gestellt hat, warum hast du ein Kind gemacht?
Ah, spannend.
Das ist so next level irritierend, wenn du das jemand sagt, der dich nicht kennt, der dein Leben nicht kennt, dein Familiengefüge nicht kennt und ich glaube, in diesem Umfeld bewegen wir uns, dass wir sehr eng gefasste Normen haben, was ist okay, was ist nicht okay.
Aha.
Also Genauso wie es nicht okay ist, 100% zu arbeiten, eine Nanny zu haben und Freude zu haben bei der Arbeit, ist es genauso nicht okay, wenn ein Mann sagt, ich bin einfach schaurig gerne auf dem Spielplatz, ich liebe nichts mehr als bei meinen Kindern zu sein, meine Frau ist die Ernährerin. Was man gerne hat, ist, er bringt den grossen Klotz heim, schafft 120%, ist fast nie daheim, aber das ist sehr okay, weil er bringt den grossen Klotz heim und sie schafft so 40%, dass sie auch noch etwas für sich selber hat. Ich überspitze jetzt natürlich gezielt. Aber das ist das, was so durchgeht bei uns gesellschaftlich. Und alles, was rechts und links von dem ist, wird irgendwie so argwöhnisch betrachtet. Und ich versuche dort den Menschen mit auf den Weg zu geben, auch in dieser Keynote, macht, was für euch stimmt. Niemand kann doch mir sagen, wie ich mein Leben soll organisieren soll. Wenn ich will, 3 Tage intensivst auf Berlin arbeiten, um nachher 2 Tage da zu sein und viel Fokus auf meiner Tochter zu haben. Also ich habe 24-7 Fokus auf meiner Tochter, das sagt jede Mutter. Aber wenn ich das so will organisieren und meine Tochter wirklich glücklich und die Leute drumherum wirklich glücklich, dann sei es gut so.
Mhm.
Und dass man nicht immer unser Leben eigentlich diktieren lassen durch Menschen, die von außen irgendetwas sagen, wie es sein soll. Da, finde ich, haben wir schon noch ein bisschen Weg zu machen.
Wie reagierst du, wenn dir Leute sagen, wie es sein soll? Wenn dir jemand sagt, wieso hast du ein Kind gemacht?
Also das ist so krass. Das war am Rand von einer oder sogar in einer Arena-Sendung. Und das hat mich wirklich einfach so in your face. Also es ist wie eine rechte, also eine Gerade im Boxen, wo du wirklich nicht siehst. Oder im Hockey sagt man Blindside-Hit, wenn einer einfach wirklich von dieser Seite kommt, wo du keine Augen gerade hast und die einfach wegcheckt. Ich habe es so nicht gesehen, weil die Frau war vorher noch so nicht gewesen zu mir und dann kommt die einfach mit dem.
Etwas ausgelöst.
Und das triggert natürlich Wahnsinn. Mhm. Ich finde es so unverschämt, weil ich finde, niemand hat zu urteilen über mein Leben, außer jemand, der mit mir leben muss. Die dürfen immer.
Warum triggert uns das so?
Ja, weil es natürlich so...
Es macht etwas mit einem, wenn du so etwas hörst, logisch. Aber warum macht es mit dieser Person so etwas, wenn du sagst, du schaffst 100%? Ja, warum haben wir die Normen?
Weil sie einen anderen Lebensentwurf hat und sich wahrscheinlich provoziert fühlt durch meinen Lebensentwurf. Und ich finde immer, es ist doch alles okay, solange die Beteiligten glücklich sind und solange niemand Schaden kommt. Oder?
Aber wenn du sagst, go langsam für self, heisst das ein Stück weit, ein bisschen, du glaubst, dass nicht immer das gemacht wird, was man wirklich würde wollen.
Ja.
Sondern man macht, weil die Gesellschaft einem man so ein bisschen...
Man muss.
Ja.
Das ist ganz etwas Zentrales bei Entscheidfindungen. Wie viel schaffe ich? Wie kann ich eine gute Mutter sein? Da haben wir ganz viele gesellschaftliche Normen, die unglaublich stark sind und die Menschen bei ihrer Entscheidung beeinflussen. Nachher gibt es noch so Branchenusus, oder? Also sag mal irgendeinem Investmentbanker, er soll jetzt seinem Chef erzählen, er will jetzt gerne 70% arbeiten. Ich weiss nicht, wie viel Mut das es braucht, dass der das war.
Ja, und gleich habe ich aber schon auch das Gefühl, wir sind in einem Wandel.
Ja, ja, total.
Auch da wieder Transformation. Also mein Umfeld, also ich kenne ganz viele Männer mit Kindern, die nicht 100% arbeiten. Und das
Bubble, ja klar. Nein, das ist logisch.
Ja, okay.
Nein.
Also, ist ja, natürlich... Nein, ich kenne auch andere, in der Bubble. Ich sehe das schon auch.
Nein, wir sind schon weit gekommen. Ich bin natürlich einfach ein ungeduldiger Mensch und ich finde, es gibt noch viel. Also ich finde, das ist noch nicht erledigt.
Wo gehen wir hin?
Wenn ich jetzt könnte wünschen, wo wir hingehen, dann würde ich sagen, ich wünschte mir, dass unsere Gesellschaft dort hingeht, dass die Normen eigentlich weitgehend aufgelöst werden. Logischerweise immer mit Rücksicht, also wenn etwas nicht mehr den eigenen Garten betrifft, sondern die Gesamtgesellschaft, dann geht das logischerweise nicht. Aber ich sollte die Entscheidfindung rund um Familienleben und, sollte ich eigentlich frei sein und können auf mich hören und zusammen mit einem Partner, mit einer Partnerin können entscheiden, so will ich es gerne haben.
Genau. Und für das braucht es mega viel Systemisches, oder?
Ich glaube, es braucht mega viel Systemisches und es braucht eine Auflösung von so Barrieren im Kopf. Ich glaube, ganz viele Menschen getrauen sich nicht offen zu denken, weil es eben Normen gibt, wo ihnen, also manchmal auch Erziehung oder eben irgendwie innerhalb von ihrer Bubble wird das anders gemacht. Man wird komisch angeschaut, wenn man gilt als schwach, wenn man eine 5%ige Teilzeit schafft als Mann. dann gibt es auch...
Gut, also, ja, man gibt das schon, weiss ich, aber was ja vor allem, glaub, wirklich ein Punkt ist, ist, Karrierechancen sind nicht gleich, wenn man viel zu viel reduziert.
Ja, genau.
Egal, ob Frau oder Mann.
Ja, genau. Und dann gibt es wahrscheinlich tatsächlich eine kritische Grenze. Ich weiss nicht genau, wo ich die würde setzen. Ist vielleicht auch je nach Branche, je nach Abteilung, je nach Funktion von einer Person, gibt es wahrscheinlich eine Untergrenze, die tatsächlich schwierig wird, einfach rein, weil man zu wenig präsent ist.
Ja.
Eine Untergrenze, wo Führung in Teilzeit dann unmöglich macht. Aber es gibt auch ganz viele Skigrenzen, wo man irgendwie sagt, warum sollte jemand mit 80% nicht können eine Führungsrolle einnehmen? Das ist alles eine Frage von der Organisation.
Aber du als Führungsperson hast das auch vorgelebt? Oder beziehungsweise,
wenn ich habe ganz viel vorgelebt, indem ich zum Beispiel Kita-verträgliche Sitzungstermine gemacht habe. Das ist etwas total Kleines. Aber ich habe nie einem Mitarbeiter zum Beispiel 17.30 bis 18.15 einen Termin reingetan, ohne ihn zu fragen, geht das? Und zwar einfach, also und ich finde übrigens, es ist dann nicht so, dass die Kinderlosen dann immer die Randzeiten bekommen haben. Es ist einfach ein Respekt einem Leben gegenüber, wo der Mensch auch noch hat, außerhalb vom Unternehmen. Aber dort eine Verträglichkeit reinzubringen oder einfach eben zu fragen, geht das oder nicht? Wenn, also Verständnis zeigen, wenn jemand einen Arzttermin mit einem Kind muss wahrnehmen muss und nicht dort irgendwie die Augen verdrehen. Das sind so wichtige Zeichen, dass wir weiterkommen.
Ist man in Deutschland an einem anderen Punkt, was das anbelangt?
Ist noch schwierig, für das bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen zu wenig lang dort, um das abschliessend können beurteilen.
Man gehört von älteren Zeiten, oder?
Ja, also logisch, formal.
So,
also mit älteren
ist es natürlich
genau,
wahnsinnig spannend.
Ja, absolut. Und natürlich auch Tagesschulen. Wenn ich meinen Gespöntli in Berlin sage, dass meine Tochter 11.50 Uhr Schulaus hat, nachher heimkommt und 14.00 wieder muss dort sein, dann lacht in sich ein Schranz. Aber es hat natürlich immer, wenn man dann tiefer her schaut, hat es dann immer andere Themen, wo sie auch noch am Arbeiten sind.
Mhm. Mit was für einem Rollenbild bist du aufgewachsen? Du bist in Dübendorf gross geworden.
Mit einem sehr traditionellen. Mein Vater war Einkaufsleiter, so in der Industrie, mal bei einer Papierfabrik, mal bei der ABB, also bei der Alstom, Entschuldigung. Und meine Mutter war gelernte Coiffeuse und ist dann, wo wir, meine Schwester und ich, ich war etwa 14, ist sie dann wieder Teilzeit gearbeitet, in einem Kaffee und in einer Bäckerei.
Mit 14, wo wir 14 waren?
Ja.
Also nach 14 Jahren.
Ja.
Ja.
Also sehr traditionell.
Ja. Das heisst, du bist mit einer Mami aufgewachsen, die immer da war?
Ja, absolut.
Und magst du dich erinnern an die Zeit? Also ist das etwas gewesen, wo du... Ich meine, das habe ich auch gehabt, obwohl meine Mami auch immer wieder mal arbeiten irgendwie so. Aber sie war einfach sehr viel da gewesen und ich bin jetzt gerade am reflektieren. Und wir sind aber die Generation, die würde sagen, nein, das eben ja nicht. Also beziehungsweise, nein, ich muss es anders sagen. Es ist auch wieder sehr etwas Individuelles. Aber ich persönlich würde es auch finden, unbedingt das anders leben. Ja. Nämlich so. Ja. Ist das etwas gewesen, wo du damals dir schon Gedanken darüber gemacht hast?
Ich glaube im Fall, ich bin auch gerade am Denken. Ich meine, das war wahrscheinlich hier noch sehr nahe beim Standard gewesen. Ich war, glaube ich, alles andere als allein mit dem Modell.
Mhm.
Und habe wahrscheinlich erst viel später nachher angefangen zu überlegen, wie würde ich es für mich machen. Ich glaube auch ganz fest, für meine Eltern hat das Setup so gestimmt. Ich glaube, dort mal nicht so viel. Hast du viel umstudiert an dem? Ich habe ein paar gesehen, die haben immer in der Schule zu Mittag essen und ich heim müssen. Da habe ich eine Zeit lang gefunden, oh, es wäre viel cooler, wenn ich auch Lunch mit dabei hätte, der Kante dem vor allem.
Es hat noch den Ausdruck Schlüsselkind gegeben.
Ja, wo, also, da ist dann schon so, das ist eben so ein Schlüsselkind. Und sie haben dann wirklich an dem gehökelten Fädeli haben sie dann den Schlüssel gehabt.
Und das sind wirklich
arme
Kinder, wo die Eltern müssen arbeiten. Oder? Ja, weißt du, das ist so angeschaut worden, als das ist dann, das ist ein armes Kind.
Ja.
Also eigentlich, mir kommt das
jetzt gerade in den Sinn. Lustig, das Wort habe ich schon lange nicht gehört.
Ja, genau, aber ich finde es ja irgendwie, das ist so verrückt, das hat auch irgendwie so eine Klasse, wie soll man sagen, das ist etwas von oben herab kam, so die Schlüsselchen, also absurd, oder? Und das sind ja meistens einfach wirklich Eltern gewesen, die haben müssen arbeiten, dass sie über die Runde kommen.
Ja. Das ist ja lustigerweise auch ein Teil von meiner Analyse, wo völlig nicht fundiert ist, aber dass wir eigentlich so eine mutterzentrierte gesellschaftliche Norm haben, die eben eigentlich nach wie vor ein bisschen klar ist, dass sie tiefprozentig arbeitet. Sehr oft ist klar, dass sie daheim bleibt, wenn die Kinder krank sind. So. Das zeigt, glaube schon, wo wir herkommen. Nämlich aus einem sehr verwöhnten, aus einer sehr verwöhnten Gesellschaft, wo eine Einkunft dann auch gelangt hat, um eine Familie gut zu ernähren. Also der Stolz kennt man ja auch von diesen Vätern, wahrscheinlich Generationen auch von meinem Vater. Mein Vater ist 45er-Jahrgang. Dass sie stolz waren, dass sie haben können mit ihrem Einkommen die Familie gut ernähren. Und es gibt Länder, viele südliche Länder, wo man sich das gar nie hätte können leisten können, wo einfach man anders aufgewachsen ist, weil einfach beide haben müssen gehen bügeln.
Ja, ist ja bei uns früher auch so gewesen, in den 20er-Jahren. Ja. Oder das ja. Ist eigentlich ist das Modell nicht so ein altes Modell. Du hast mal erzählt, du hast ein grosses Urvertrauen bekommen von deinen Eltern. Die sind eben da gewesen, die haben dich und deine Schwester haben den Hafen geboten von dem daheim sein. Und gleichzeitig haben sie euch aber gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Ja.
Was heisst das?
Ja, das ist noch lustig. Das ist etwas, wo ich mich jetzt manchmal befasse als Mutter. Wie viel Aufmerksamkeit ist gut? Also es ist nicht ein Pipapo um uns herum gewesen. Also ich habe zum Beispiel Matur gemacht und ich weiß jetzt nicht, ob meine Mutter 2 oder 3 Mal gefragt hat, ist alles klar mit den Hausaufgaben?
Mhm.
Ich war sehr selbstorganisiert gewesen. Sie haben auch wenig Erwartungshaltung in mich hinein projiziert. Ich habe irgendwann ja dann sehr so aufwendig Unihockey gespielt. Da sind die einfach gekommen, um meine Match zu schauen, was ich bis heute schätze. Aber die haben nie irgendwie, ja, aber wenn du dann so und so viel trainierst, dann musst du dann schon schauen, das oder so. Ich habe sehr selten ist irgendetwas an Bedingungen geknüpft gewesen. Und es gibt einem ja so eine schöne Freiheit als junger Mensch, um sich zu entwickeln. Und eben auch, um die eigenen Grundhaltungen zu entwickeln.
Mhm.
Und dort überlege ich jetzt natürlich manchmal in Bezug auf Carly, auf meine Tochter, wie viel gibt man mit und wie viel lässt man sie selber entwickeln? Was findet man gut, was nicht?
Mhm. Und wie machst du es? Also wie macht ihr es?
Letztens hat sie sogar gesagt, das sagst du immer. Ich sage schon sehr oft, das ist jetzt, wenn man etwas beobachtet, was jemand anders macht als mir, sage ich dann oft so als Fazit, sie machen das anders als mir. Aber wenn das für sie stimmt, ist das okay.
Ah, das ist doch schön, ja.
Ja, dass ich ihr das wie signalisiere, weil es, ich glaube, es färbt schon. Eltern sind Übermenschen aus der Optik von kleinen Menschen. Das heisst, man prägt mit allem, was man sagt, sehr, sehr stark. Und dort versuche ich so ein bisschen.
Du sagst, wenn irgendetwas für euch nicht ganz der Norm entspricht.
Oder wir reden darüber, weil es halt einem Kind einfach auch auffällt.
Ja, dann sagen wir, die machen das ein bisschen anders, aber es ist auch okay. Ja, schön.
Also auch, dass wir keine Deutungshoheit über andere Leben haben. Ich finde wirklich das. Und das würde ich glaube, das nervt mich auch manchmal mit Menschen, die das mit einer Selbstverständlichkeit machen. Wenn etwas für sie nicht passt, dann meinen sie, das sei nicht gut. Und dann finde ich so, wer sind wir denn? Ja. Wer sind wir denn?
Ja, genau. Wann hast du für dich denn erkannt, dass das Modell, das deine Eltern gelebt haben, für dich nicht stimmt?
Das ist noch witzig. Ich glaube, das ist relativ fließend gekommen. Ich bin mit 37 Mutter geworden, also relativ spät. Habe vorne sehr viele Familien gesehen, entstehen, Freundinnen gesehen, Entscheidungen treffen und habe irgendwie wie so eigentlich für mich angefangen auslegen, was könnte ein Weg sein? Ich habe lustigerweise auch sehr lange eigentlich kein Kind wollen. Ich konnte mir sehr gut den Weg vorstellen ohne Kinder. Ich habe nachher gemerkt, wenn Kind, dann in dieser Art und Weise. Und nachher habe ich natürlich mit dem Florian sehr, sehr viel Austausch gehabt, weil ich finde, es ist mega, mega zentral, dass man dann als Paar eigentlich weiss, was da auf einem zukommt und wie man es handhaben will. Ich glaube, wenn man einfach so denkt, kommt dann schon gut, dann ist es schon ein paar Mal nicht gut gekommen, weil das so ein Reibungspunkt in einer Beziehung kann werden, wenn jemand anders will als der andere und man hat es vorher nicht abgestimmt.
Ich glaube,
es hat so viel Sprengstoff.
Welche Fragen sind euch am wichtigsten gewesen?
Wie regeln wir die Betreuung? Was haben wir als Individuen für Ziel? Man wird ja nicht einfach zur Familieneinheit und hat keine individuellen Ziele mehr. Ich habe zu dem Zeitpunkt, weil ich eben erst spät dran war, habe ich etwa 10 Jahre in meine Karriere investiert. Und für mich war klar, dass der Weg weitergehen sollte, dass ich nicht zum Beispiel Grossanlässen aussteigen will. Das wäre ja eine mögliche, auch dort wieder, wenn das für jemanden der Weg ist, völlig gut. Aber ich habe gemerkt, ich will das weiterhin möglich machen. Dadurch haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir eine Nanny in unsere Familie nehmen, die uns die Sicherheit und Ruhe gibt und Sicherheit vor allem auch für Carly, dass eine enge Betreuungsperson da ist. Das sind die Grundsätze gewesen, wo ich finde, das musst du richtig durchkatschen, bis du so auf den Kern kommst.
Macht es einfacher, wenn man ein gewisses Alter hat?
Ja, ich glaube, es ist auch noch lustig. Manchmal sehe ich so junge Eltern und denke, es ist so cool, wie die einfach da drin rasseln. Ich habe, glaube ich, sehr viel so. Ich bin natürlich auch ein Kopfmensch. Ich gebe da irgendwie recht nerdy Eigenheiten von mir preis. Aber ich habe natürlich sehr viel, sehr ausführlich durchgedacht. Und es ist ja auch noch frisch, wenn man einfach mit 22 so reinlauert. Und es kommt dann ja manchmal richtig cool raus. Also, schon auch noch lesen. Ich würde es nicht gegeneinander aufwiegen.
Nein, aber dass du für dich klar so eine Karriere hast gehabt und eine klare Strategie und es klar war, nach 4 Monaten willst du wieder arbeiten und das mit deinem Mann Florian sehr fest besprochen hast und so, das ist ja schon...
Es ist noch vielsagend, dass es bei mir dann die Herangehensweise ist, oder? Wo sehr geordnet und so strukturiert Projekt One-Pager dazu geschrieben. Nein, habe ich nicht. Nein, aber so das Durchdenken, das hat, glaube ich, schon zu meiner Art sehr wohl gepasst.
Ja, und ich finde es noch gut. Ich merke aber auch, also für Leute, die diesen Podcast noch viel hören, die haben es so ein bisschen mitbekommen, dass so das Kinderthema kommt immer mal wieder vor, weil wir sind auch so ein bisschen in der Entscheidungsphase.
Sehr schön.
Und ich merke aber, je älter ich werde, desto schwieriger wird die Entscheidung. Oder beziehungsweise wir wissen, also weißt du, so, ob ja oder nein und auch Die Frage, wie teilen wir uns auf und was ist uns denn wichtig? Und wie würde, also und das sind dann so also Gedankenkonstrukte, die dann aber auch mega schwierig sind, weil man weiss ja gar nicht genau, wie man dann reagiert.
Ja.
Und
ja,
ich finde, das ist eben auch noch ein interessanter Punkt. Du hast vorher von den Normen erzählt und gesagt, 40% oder 60% und so. Mhm. Und ich merke aber auch in meinem Umfeld, dass sehr viele auch Frauen einfach sagen, hey, das stimmt jetzt für mich.
Richtig. Und dann ist es auch völlig okay.
Genau. Mhm. Und jetzt gibt es natürlich aber eine feministische Bewegung, die auch zu Recht da ist, wo man sagt, ja gut, aber also, wie viel ist denn da asozialisiert? Mhm. Was für einen stimmt?
Mhm. Ja, genau. Dort ist wieder das mit der Unterhaltung mit sich selber, wo man wie wirklich muss reinhören. Mhm. Sage ich das nur, weil das von mir erwartet wird? Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ist ganz fest geprägt von ihrer Familie, die Fremdbetreuung des Teufels findet. Und die hat Mühe, reinzuhören, was will ich denn wirklich? Also ich glaube, das ist schon etwas, was man für sich so aufdröseln muss, dass man dann wirklich merkt, bin es jetzt ich oder ist es das, was mir anerzogen worden ist? Und wahrscheinlich sind wir immer ein bisschen eine Mischung von diesen beiden. Ja.
Was ist denn bei Go Long, Strumpf Yourself, abgesehen vom Mut, sonst noch so eine Botschaft, wo du findest, es ist wichtig, die Welt rauszutragen?
Also ich glaube, das Mutigen ist etwas, das Empathische ist etwas zweites. Pippi hat ja die Annika und Tommy. Wo sehr wichtig
also sind. Bibi Langstrumpf, Annika und Tobi, das sind die zwei Freunde.
Ja, genau, das sind die zwei Freunde, die links und rechts von ihr sind. Genau. Die sind ja immer Ross mit ihr unterwegs. Ja, das Ross auch noch.
Genau.
Und das Interagieren miteinander und eben empathisch sein, mitfühlend sein, zuhörend sein, finde ich genauso wichtig. Aber am Schluss auch wirklich, und das ist ja so stark, Pippi, einfach einstehen für die eigenen Werte. Und das in aller Konsequenz. Und das macht eben manchmal das Leben ein bisschen anstrengend, wenn man so ein bisschen rückgratlos sich durchschlängelt. Ist es eigentlich noch easy, weil man eckt wenig an. Aber ich plädiere natürlich ganz viel für klare Haltung und dann die Konsequenzen eigentlich auch tragen. Man hat dann so Downside, dass mir nicht mehr allen gefällt mit dieser Art und Weise. Aber ich finde es wahnsinnig befreiend, wenn man so nach einer so nach einem Koordinatensystem eigentlich kann handeln. Stimmt das für mich oder nicht? Es ist auch im Zusammenhang mit einem Arbeitgeber sehr zentral. Stimmt das für mich oder nicht? Wenn die Werte von einem Mitarbeiter nicht mit dem Dach übereinstimmen, dann sollte man besser davor rennen. Und das ist eine mega schwierige Entscheidung, weil man dann manchmal rausgeht, ohne dass man gerade weiss, okay, von was lebe ich jetzt dann übermorgen, wenn ich heute sage, das passt mir nicht mehr. Aber ich glaube, und das ist dann schon auch das Fazit von dieser Keynote, dass der Mutige dann die Welt gehört am Ende. Weil wenn man so handelt, hat man automatisch auch so eine Resilienz. Man trifft eine Entscheidung und man merkt irgendwann, und das ist etwas, was mir noch gefällt, an meinem Alter mit meinen 47, du hast fängst so das Grundvertrauen, wenn ich mal springe und noch nicht genau weiss, wie es weitergeht, ich lande auf den Füßen. Und das ist sehr etwas Schönes. Mhm. Und das muss man aber üben. Wenn man das nicht übt, dann wird man immer angstgetrieben sein. Und ich finde schon, dass das Leben eigentlich cooler ist, wenn man mutige Entscheidungen trifft.
Und eben auch vor Leuten klar kann sein und direkt.
Ja, genau.
Und auch nicht so, du hast nie Angst gehabt, dass du irgendwie nicht geliebt wirst.
Mohol, das ist die Story of my life bis etwa 27. Jetzt wird es wirklich langsam ein bisschen creepy da bei dir. Nein, ich habe natürlich immer allen gefallen. Ich, ja. Das war mein Ding. Und nachher mit dieser Exponierung beim Fernsehen, wenn du so aussiehst wie ich und du gehst ans Fernsehen, wo der Standard mittellange braune Haare und einfach nicht das Schöpli ist und dann komme ich verstrubbelt und tut's mal blond und irgendwie noch eine coole, mutige Stylistin, wo man manchmal nicht nur die Schöpli angelegt hat, dann bist du eine wandelnde Provokation. Und dort hat für mich der Prozess angefangen. Was mache ich jetzt mit dem?
Ja.
Tue ich mich in die Norm hineinfügen?
Ja.
Oder sage ich einfach, ja, das bin ich? Und ich glaube, ich stehe heute so da, weil ich dort irgendwie getraut habe, zu sagen, nein. Genau so machen wir weiter, stimmt yeah. alles. Aber es war ein riesen Prozess gewesen. Aber darum finde ich es auch so befreiend und darum möchte ich auch die Anleitung geben. Und was auch noch wichtig ist, die Leute sagen dann manchmal, aber weißt, ich bin einfach nicht Pippi, ich bin eher introvertiert. Ich finde, mutig kann auch sein, zum Herstehen und sagen, ich bin eine Annika und ich werde immer eine Annika sein. Ich brauche Zeit, ich rede nicht laut, aber ich rede inhaltlich top. Es geht ganz fest darum, auch zu definieren, wer man ist.
Und das habe ich noch spannend gefunden. Du hast mir erzählt, du bist Klassensprecherin gewesen, aber nicht Lautsprecher.
Nein, ich bin ich habe kein Problem gehabt, für ein Anliegen von unserer Klasse zum Beispiel herzustehen und irgendwie etwas vorzutragen oder so. Oder auch Vorträge halten zum Beispiel. Aber ich glaube, man würde mich jetzt nicht als vorwitzig und so die immer das Wort geführt hat, beschreiben, wenn ich zurückschaue.
Und das heisst, es ist eine Transformation auch bei dir selbst, hat irgendwo stattgefunden von jemandem, der ja, in den Teenie-Jahren noch jemand anders gestanden ist. Also ja. Gut, das sind wir ja wahrscheinlich alle.
Ja. Ja, das war für mich schon ein Weg gewesen. Ich habe lustigerweise, ich fände es noch cool, wenn ich die Story hätte können erzählen, ich habe seit ich 5 war, wollte Sportreporterin werden. Ich bin irgendwie so dort drin hineingerutscht. Ich habe nach Radio 24 habe ich gedacht, wie soll es weitergehen? Nachher ist es,
und zu Radio 24 bist du reingerutscht?
Ich bin in die Medien reingerutscht, von der Bank, nachher genau, zu Radio Zürichsee, von Radio Zürichsee zu 24. Nachher habe ich gefunden, es ist alles leer da, aber wie könnte es jetzt weitergehen? Dann bin ich beim SRF in Sport in eine Ausbildungsstelle reingerutscht und von dort her irgendwie in ein Moderationscasting. Und was so ein bisschen die Linie durch meinen Lebenslauf ist, immer wenn ich etwas gemacht habe, wo ich gemerkt habe, da ist mein Herz, habe ich versucht, die Beste zu sein. Ich bin sehr so ein bisschen ehrgeizig und so Durchschnitt habe ich dann nie wollen sein. Das heisst, es war mein Treiber, um immer weiterzukommen. Aber es war nicht vorzeichnet, ich will auf die Bühne oder ich will Fernsehmoderatorin werden. Das war nie so wirklich zentral gewesen. In dem Sinn war es eine Reise gewesen, zu lernen, mit dieser Exponierung umzugehen und. Aber ich bin nie jetzt... Also ich habe auch mal Maria gespielt im zweiten Kinski. Also ich habe schon... Also Hauptrolle. Habe ich da schon manchmal eine gehabt, aber nicht... Es ist wie nicht
also
so...
Hauptrolle.
Es gibt ja ein paar, die einfach sagen, seit eh und je habe ich schon mit dem Zahnbürstchen habe ich Mikrofon gespielt.
Ja.
Ich habe das nie gehabt.
Ja. Das ist spannend und ich... Ich finde es spannend, dass du sagst, du hast überall wieder die Beste sein und hast alles professionalisiert. Mhm. Wie ist es heute?
Das habe ich natürlich nie recht können ablegen. Und all die Mikromassnahmen, die ich in meinem Leben getroffen habe, eben irgendwie Schnaufpausen und so, das muss ich glaube auch machen, weil ich das bis heute noch nicht ganz so können ablegen. Wobei eigentlich cool ist in dem, was man macht, will gut sein. Also das würde ich glaube gar nicht wollen aufgeben.
Ja, will gut sein schon, aber nicht, das Gefühl hat nicht genügen.
Aha, nein, an dem habe ich sehr geschafft. Und ich habe nach wie vor manchmal Momente des Imposter-Syndroms, wo ich denke, eigentlich kann ich gar nichts und die haben das nur noch nicht gemerkt da draussen. Und dort habe ich... fängt auch so einen Prozess entwickeln, um mich wieder einmieten und dann kommt es dann nämlich schon gut. Aber das ist noch witzig, das ist etwas, wo das sitzt schon tief drin, dass man dann meint, eigentlich bin ich glaube gar nicht so.
Und das ist auch etwas, wo du den Leuten mitgibst.
Das ist auch drin,
du bist
ja,
genau. Genug.
Ja, genau.
Oder? Und
diskussionslos genug. Ja, genau.
Und mir fällt aber auf, und vielleicht fällt dir das bei deiner Tochter auch schon auf, ich weiß nicht, wo sie steht in Sachen Social Media mit Zähne. Das ist die grosse Frage. Aber noch nie jetzt, zum Glück. Wärst du für das Verbot bis 16, bis zu Australien
rennst? Du, ich bin so zerrissen in dieser Frage. Mhm. Was passiert denn mit 16? Oder ich finde, im Grundsatz Verbot ist immer etwas Zweischneidiges. Ich glaube aber, dass es mit ganz jungen Menschen wirklich schlechte Sachen macht. Von dem her habe ich eine Tendenz zu ja, wäre gut, aber die Heranführung für den Moment mit 16 muss natürlich umso besser sein. Ich glaube, Medienerziehung wäre wahrscheinlich das wichtigste Schulfach,
ja.
Wo man müsste erfinden. Und mit Medien meine ich nicht nur eben klassische, sondern all den ganzen Urwald da, wo wir haben.
Ja, ja, genau. Mhm. Mir fällt auf bei den jungen Mitarbeitenden oder bei Studierenden, die Gen Z, eben so wie du ja auch in dieser Generation. dass da schon, also das gerade so, dass du bist genug Thema, ein Riesenthema ist und eben, dort ist Social Media wieder interessant, weil dort gibt es einen Influencer innen, wo das einem auch relativ mit schönen Botschaften dann beschreibt, wie man dann eben genug ist. Ich finde das eben dann auch gar keine schlechte Entwicklung und gleichzeitig aber auch...
Aber oft sagen sie es natürlich, während sie im perfekten Body Mass Index 17 Filter auf den Fritten und die perfekte Föhnfrisur haben. Die nerven mich dann. Also auch für uns Nicht-Gensealer finde ich, komm, hör auf, was erzählst du mir? So wie du daherkommst, wäre ich auch genug, oder? Also die holen dann manchmal auch an einem schlechten Ort ab. Aber im Grundsatz ist es, glaube ich, auch eine riesige Diskussion und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass das eine Generation ist, wo ich bin Jahrgang 78. Wir haben uns einmal fotografiert, einen 24er-Film in den Sommerferien. Dort hat es viel Landschaft drauf gehabt und etwa vier Fotos, die wir drauf waren.
Stimmt, man hat den Fotoapparat mitgenommen.
Genau, dann hat man die entwickelt und dann hat man ein bisschen unscharf ausgesehen oder blöd oder weiss ich was. Aber die Generation, die du jetzt ansprichst, die heutigen Lernenden, die heutigen Studierenden, das sind Menschen, die tagtäglich mit ihrem Selbstbild konfrontiert werden, weil sie Videocalls machen, weil sie snappen, weil sie täglich sehen die sich immens oft in einem Standbild oder in einem Video und das macht etwas mit einem.
Ja. Was?
Es ist ein ständiges reflektiert werden und eine ständige Frage, ist das genug gut? Und dort sind wir, glaube ich,
ja. Ja, ja. Und gleichzeitig aber auch der Trend zu dem Echten, zu dem Verwackelten. Mir fällt auf, so das Perfekte, das Allglatte, das ist immer mehr so ein bisschen, wird durchschaut, das Authentische, was auch immer das Wort alles beinhaltet. Aber so das, wie es wirklich ist, das ist jetzt das, wo ganz viel machen, wo dann auch nicht mehr die perfekten Videos online gestellt werden, sondern das ohne Filter, das Normale, das Verwirkliche. Und mir ist aber eben schon bei dir aufgefallen, wie du auch offen zugehst, wenn du zum Beispiel Mühe hast, wenn du deine Tochter musst verlassen musst, wieder irgendwann mit an einen Termin und eben das Modell lebst, wie du gerade lebst. Mhm. Also auch dort machst du das sehr bewusst, auch dort irgendwie ein Vorbild sein oder beziehungsweise zu sagen, was gerade bei dir abgeht, eben authentisch.
Ja, ich mache es in dem Sinn bewusst, weil ich merke, dass ich umgebe von Menschen, die gleichen Gedanken haben. Und ich habe jetzt durch die, es ist ja nach wie vor, durch die Zeit, die ich bei SRF hatte, habe ich den Bekanntheitsgrad, dass ich manchmal lauter Sachen sagen kann als andere Menschen. Und ich glaube, dann bist du sehr stark auch ein Vorbild. Und wenn du in dieser Rolle eben einfach offen leist, es ist ja zugeben, schon wieder ein Framing, wenn du einfach offen leist, es macht mir manchmal Mühe, am Sonntag rauszufliegen, weil ich eigentlich denke, wäre jetzt eigentlich schön, bei der Carly zu bleiben, dann ist das, glaube ich, eine gute Message für die Mütter, die gerade in dem Moment sind, wo sie an der Kita eingewöhnt sind und sich jeden Tag so schlimm fühlen, weil sie dort ihr kleines Kind abgeben und so. Ich glaube, das sind so kleine Signale, wo ich finde, wenn ich dort etwas machen kann, dass sich jemand anders gehört fühlt oder weniger allein fühlt, dann mache ich das gerne. Und das ist nicht ein Wohltätergedanke, sondern mehr einfach, es geht ja darum, eigentlich eben so gelernte Sachen abzubauen, die eben in eine andere Richtung gehen. Alles ist perfekt, alles ist hochglanzpoliert, super.
Bist du das gerade am Lernen oder kannst du das schon sehr gut?
In dieser Sache, dass ich Schwächen zugebe, Struggles zugebe und so, ich muss gerade überlegen. Nein, das hat wahrscheinlich schon das Schlüsselerlebnis, so das angefindet werden als Mutter. Ich würde sagen, seitdem habe ich es in einer Konsequenz gemacht. Und es ist auch ein bisschen, in meiner Zeit bei SRF, da habe ich mich nie so, da habe ich nicht so klare Kante können geben in Interviews. Dort hat man dann auch das nachher abgeschliffen. Es ist auch okay, aber jetzt seit ich nicht mehr irgendwie, seit ich klarer kann reden, hilft das natürlich schon auch.
Ich könnte noch ewig mit dir weiterreden, apropos. Wir sind aber in der Schlusskurve. Aber eine Frage, die ich am Schluss allen stelle, ist, wem oder was widmest du dir deine Zeit in den nächsten paar Wochen, Steffi?
Die nächsten paar Wochen, das sind so krasse, gleichförmige Wochen, so Erledigen vor der Sommerferien. Das heisst, all meine geschäftlichen Sachen haben in den nächsten Wochen sehr viel Aufmerksamkeit, um nachher frei in so etwas wie einen Sommerbreak hineinzugehen.
Und das machst du auch, ja, einen Sommerbreak.
Ja, den gibt es ja immer sehr natürlich. Ich finde das so wohltuend, wenn alle verschwirren und man kann wirklich einfach mal so schnell ein bisschen in den Seil hängen. Ja.
Ja.
Das freut mich sehr, aber bis dahin muss ich noch schnell ein bisschen Gas geben.
Und darf ich fragen, meine, wenn man dich so deine Karriere jetzt so verfolgt hat und so sieht, in welcher Kadenz du Sachen wieder changest. Wie lange machst du noch Berlin?
Ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen. Es ist so toll und es ist ja immer so, das Reinkommen, also erstens, in Berlin ist es natürlich so krass gewesen wie noch nie, reinkommen in ein neues Land, reinkommen in ein neues Riesenhaus, dann, also Axel Springer, nachher bei der Bild Fuss fassen, neue Menschen kennenlernen. In der Schweiz kennt man ja eigentlich alle. Die Schweiz ist eine Wurmbüchse und dann kommst du dort her und kennst niemanden. Das heisst, ich habe jetzt wahnsinnig viel investiert. Ich würde sehr gerne noch ein bisschen weitermachen.
Und Berlin als Stadt?
Ach, ich meine, es ist der Himmel. Ich habe natürlich auch, ich habe so die grossen Flare von Stadt so gerne. Oder? Ich habe ja auch Los Angeles sehr gerne. Entsprechend ich habe vorher Berlin dramatisch wenig kennt. Der Winter ist hart, weil es sehr dunkel ist.
Ja.
Und das Jahr sehr eisig. Es war wirklich so ein bisschen ein Zeichen gewesen. Aber jetzt im Frühling oder im Sommer ist es wunderbar. Und was mich auch so weghält, ist das kulturelle Angebot. Ich gönne mir so alle zwei Wochen mal irgendetwas. Comedy oder letztens bin ich in der Philharmonie gewesen. Ich habe nicht so einen Zugang zu klassischer Musik. Das bin ich jetzt am Nachholen. Wunderbar.
Grossartig. Machst du das alleine oder hast du so ein Netzwerk?
Ja, ich habe ein bisschen ein Netzwerk, aber ich schwätze den Tag durch so viel, dass ich, also in der Philharmonie zum Beispiel, bin wirklich ganz allein gegangen und es ist so schön. Einfach Musik hören und still sein.
Glaube ich. Wie ist es eigentlich mit dem Ausgang? Noch kurz noch das.
Hey, look, es ist einfach 0,0. Berghain kommt eh nicht rein. Und alles darunter interessiert mich nicht.
Das weiss man nicht. Im Berghain ist es willkürlich.
Ja, es stimmt, es ist willkürlich. Aber ich folge dem Türsteher auf Insta, um ein bisschen herauszufinden, was es bräuchte. Ich glaube, ich würde es nie erfüllen, all die Hipsters in Berlin. Aber nein, look, wenn ich mit 20 so ein Abenteuer gemacht hätte, ich wäre gar nicht zum Arbeiten gekommen vor lauter Ausgang. Ja. Und jetzt ist es umgekehrt. Meine Tage sind wirklich mega dicht. Ich gehe sehr viel laufen in der Stadt und eben so ein bisschen Kultur, aber Ausgang ist wirklich... Nein. Machen wir nicht mehr.
Manchmal sind Sachen vorbei. Das ist
ja,
schon,
man muss auch schauen, wie viel Energie hat man und wie muss man die dosieren. Ja. Ich finde wirklich Schlafmangel, das geht nicht mehr mit meinen 47. Ist wirklich klar. Nicht. Geht
wie lange schläfst du?
Ich muss über 7 haben. Ja. Über 7 Stunden.
Ja, ich habe es auch rausgefunden. Ja, 7,5. So.
Früher habe ich natürlich 5,5 und auf dem Distanz. Das geht wirklich nicht mehr. Aber schön ist es gewesen.
Steffi Buchli, schön ist es gewesen.
Danke vielmals für deine Vorbereitung und für das schöne Gespräch.
Für die 27 Plätze. Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr könnt irgendetwas mitnehmen. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis haben, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmer Ei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.